yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, Überraschung. Ja, ein etwas müder und energieloser Stevenio ist heute für euch am Start. Ich hatte einfach Lust, den Podcast zu machen und ich denke auch, dass ich das packe. Mir geht's aktuell nicht so gut, wie ihr vielleicht gelesen habt. Ich will nicht näher ins Detail gehen, einfach weil ich auch das Gejammer, also ich glaube, ihr könnt es auch nicht mehr hören. Ne? Es gibt halt Auf und Abs, wenn man Depressionen hat. Und momentan war es wieder schwierig für mich. Mir fehlt auch komplett die Energie und der Antrieb. Ich habe in den letzten 3 Tagen 12 Stunden geschlafen und war immer noch müde.
Also jeden dieser Tage oder insgesamt?
Nee, jeden dieser Tage. Also ich habe momentan, weiß ich auch nicht, woran es liegt. Ich nehme Vitamin D, nehme meine Medikamente, es hat sich nichts verändert. Aber auf einmal, ich habe keine Energie mehr für irgendwas. Ich bin immer müde und schlapp. Mhm. Super anstrengend und ja, das andere, da rede ich jetzt mal nicht drüber. Also ja, aber ich sitze hier ganz entspannt vor meinem Rechner.
Machen, wenn du möchtest. Also.
Und wir quatschen schön und mein Professor, mein Psychologe hat gesagt, Herr Krömer, machen Sie Dinge, die Sie glücklich machen und die Sie gerne machen. Und da ich gerne mit Bono über Gott und die Welt quatsche, nehme ich mir das jetzt einfach mal heraus, trotz meiner 2-wöchigen Auszeit.
Denke, das ist auch gerade so. Und dann machst du das mit mir? Also das ist ja auch ist ja auch wild. Also zum einen mal weiß ich das auf einer ernsthaften Basis sehr zu schätzen, dankeschön. Aber auf einer anderen Basis, also du bist schon ein bisschen verrückt auch, ne? Also,
ja gut, aber das weißt du schon ein bisschen länger, ne?
Das, ja, richtig. Ja. Aber es ändert ja am Umstand nichts. Also.
Es ist so.
Ich möchte ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt oder ob du das sonst auch hast. Hast du schon mal Powerade getrunken in den letzten Wochen oder Monaten?
Powerade? Weil
das schmeckt einfach Powerade, genau. Also ne, dieses blaue Zeug, was glaube ich auch von der Coca-Cola Company ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ne, also diese quasi deutsche Variante von so einem Gatorade, von so irgendwas, was ein leicht isotonisches Getränk sein soll.
Genau, ja, ich hab das schon mal getrunken. Ich mag das ganz gerne, ehrlich gesagt, diese esoterischen, möchte ich sagen.
Das esoterische Getränk.
Esoterischen Getränke.
Doch, genau, ja. Manchmal hört es vielleicht auch die eigenen Gebete, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist schon, also irgendwas, was sonst außerhalb meines Lebens läuft. Aber irgendwie, ich finde, das kann man schon machen. Aber jetzt habe ich auch schon fast die gesamte Flasche irgendwie leer getrunken hier gerade in der letzten Zeit. Natürlich auch, weil es wieder Werbung ist für Olympia und ich bin natürlich auch immer noch so ein bisschen in diesem Olympia-Hype drin. Aber das ist schon, also, ja. Es gibt irgendwie schlechtere Sachen, die man trinken kann, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also sonst trinke ich das auch eigentlich nicht. Ich denke mir selten so, ja, jetzt hast du mal richtig Bock auf so irgendwie ein isotonisches Getränk. Oder ist das bei dir anders?
Ich mochte das einfach immer gerne. Jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt mir was Gutes tut oder nicht. Ich mochte das einfach.
Weil irgendwie das ist schon, das ist ja auch ein Geschmackserlebnis. Das hast du nicht mehr so vielen anderen Getränken, wie du dir da reingönnst. Und ich wusste auf jeden Fall mal, es gab mal eine Werbekampagne auch für so isotonisches Bier oder so Radler oder so ein Zeug. Wurde auch irgendwie explizit was für geworben wurde, für Leute, die dann versuchen, das mit einer sportlichen Aktivität zu unterfüttern. Aber es geht natürlich auch gänzlich an mir vorbei als reiner Antialkoholiker. Insofern, hey. Das, ne, sonst als Tipp mal. Wenn ihr irgendwo mal einen Liter Powerade seht, dann, ja, von mir aus nehmt ihr mit oder auch nicht. Weiß nicht. Müsst ihr ja wissen. Ist ja euer Leben. Hauptsache, ihr nehmt eure Vitamine. Wichtig.
Du hast so. in unsere Themenübersicht geschrieben, US-Umweltbehörde sagt, Treibhausgase sind nicht mehr gefährlich.
Ja, das ist eine Nachricht, die habe ich gerade gelesen, und da dachte ich so, okay. Also, ich sag mal, dass so eine US-Regierung rund um Donald Trump jetzt eh nicht so richtig viel von Umweltschutz und so weiter hält und vom menschengemachten Klimawandel ohnehin nicht. Das sollte wahrscheinlich den meisten Leuten, die irgendwo entweder schon mal ein Buch aufgeschlagen haben oder die Nachrichten in den letzten Jahren verfolgt haben, nicht verwunderlich sein. Aber dass sich jetzt eben auch die größte US-Umweltbehörde hinstellt und sagt, ja, übrigens, Treibhausgase halten wir mittlerweile nicht mehr für eine Gefahr für Menschen. Und dementsprechend werden wir in Zukunft dann auch die ganzen, ne, Möglichkeiten dann für Klimawandelbekämpfung und so weiter finanziell nicht mehr geben, ist schon auch eine, das ist schon dann einfach eine Aussage, so, ne? Das, ja, übrigens, Leute, Treibhausgase sind ja totaler Quatsch. Das ist schon. Also, das ist ein Statement, ne? Das, wo man auch klar sagen muss, wirklich auch in diese offensichtliche, komplette Wissenschaftsfeindlichkeit übergleitet, ne? Wo es auch nicht mehr einfach nur darum geht, irgendwelche Fakten zu verklären, sondern wirklich direkt zu sagen, nee, irgendwie, diese ganzen Wissenschaftler, die reden eh alle nur Scheiße.
Ich habe gelesen, dass, wo wir gerade bei den USA sind, ich habe gelesen, dass es irgendwie aufgrund der, dem Gesundheitsminister, der irgendwie sagt, Impfen ist Quatsch, und das scheinbar auch viele befolgen irgendwie, gerade diese ganze Trump-Verschwörungsbubble.
Und Aaron Rodgers auch.
Ist der größte Masernausbruch irgendwie seit 50 Jahren irgendwie in den USA gerade passiert, habe ich gelesen. Ob es jetzt hundertprozentig so ist, weiß ich nicht. Fake News, keine Ahnung. Keine Ahnung, ChatGPT ist der Fall. Ich habe es in irgendeiner Zeitung gelesen. Größte Masernausbruch, vielleicht, ja, das ist, ja. Wenn ich hören will, muss fühlen, ne?
Kann sein. Also ich hab zumindest auch schon mal wieder aus medizinischen Kreisen heute ein interessantes Gespräch mitbekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, auch in der westlichen Hemisphäre interessanterweise gibt's wieder bei einigen Mücken findet man wieder Malaria. Mhm. Dann denke ich so, das ist ja auch jetzt nicht direkt eine der positivsten Nachrichten, die ich heute zu Ohren gekriegt habe. Aber das klar, ne? Also wenn entsprechende Wissenschaftsfeindlichkeit dann auch in diese medizinische Feindlichkeit einfach übertritt. Und dann von reiner einfach Fehlinformation in gefährliche Fehlinformationen auch, ne, überschlägt, dann wundert mich das nicht mehr. Das ist alles nicht sehr, sehr positiv.
Aber das, ich lese mal vor. Ich habe mal ChatGPT gefragt. Ja, in den USA gibt es derzeit tatsächlich mehrere größere Masernausbrüche und deutschlandweit berichten Medien über ungewöhnlich hohe Zahl an Fällen. Im Jahr 2025 und auch heute noch, Anfang 2026, diese Entwicklung ist ungewöhnlich, weil Masern in den USA seit dem Jahr 2000 als praktisch eliminiert galt.
Ja. Ah. Klar, aber wenn Leute sich halt nicht impfen lassen und dann auch gerade, oder in diesem Fall geht es ja dann auch vor allen Dingen darum, Kinder ja zu impfen, also dass Eltern ihre Kinder nicht mehr impfen, dann werden wahrscheinlich auch derartige Probleme irgendwann wiederkehren, ne? Also sich da einfach dem bereits schon erzielten Fortschritt einfach grundsätzlich zu verwehren, ist auch eine Entscheidung. So.
Ja. Aber wir gerade bei den USA sind.
In den USA ja eh nicht sonderlich hoch, ne? Das ist ja einfach, ja, ein großes Problem.
Wo wir gerade bei den USA sind, ich habe gestern den Auftritt von US-Justizministerin Pam Bondi gesehen. Vor allen Dingen in sozialen Netzwerken, und da stellen sich einem ja die Nackenhaare auf. Die musste gestern vom Senat quasi als US-Justizministerin sich stellen und musste, glaube ich, den Umgang mit dem ganzen Epstein-Files und dann sind da irgendwelche Funktionäre, die irgendwie nachweislich in den Epstein-Files vorkommen und die vom US-Präsidenten begnadigt worden und dann jetzt wieder in irgendwelchen Positionen sitzen. Ich glaube, es waren ICE-Mitarbeiter. Egal, whatever. Also auf jeden Fall, die musste ich dafür rechtfertigen. Und es war, ich will nicht sagen Skandal, aber die sozialen Netzwerke waren halt voll davon. Es waren natürlich viele wütende Demokraten dabei. Unter anderem ging es darum, dass ihr gesagt wurde, irgendwie, ja, da waren dann Hinterbliebene oder Überlebende dieser ganzen Epstein-Insel-Kindervergewaltigungsnummer dabei. Und die wurden dann gefragt irgendwie, so von wegen, stehen Sie bitte auf, wenn Sie überhaupt noch nichts vom Justizministerium oder von Frau Bondi irgendwie gehört haben in irgendeiner Form.
Und von Elbani auch.
Von Al Bundy auch nicht, und da standen halt alle auf, so von wegen, es gab keine Entschuldigung in irgendeiner Form, es gab keine keine Entschädigung oder irgendwas. Und Pam Bondi saß dann in ihrer ersten Reihe und hat nicht mal zurückgeguckt. Also es war, also wirklich, es war wirklich eine Freakshow. Und sie hat, was sie auch gemacht hat, ist, also sie hat auf keinen einzigen Vorwurf in irgendeiner Form reagiert, sondern hat, was sie gemacht hat, ist, die Leute einfach zu beschimpfen, ganz stumpf. Also von, das war ganz krass. Also ihr wird vorgeworfen irgendwie, dass sie die Aktien, die ganzen Akten geschwärzt hat, damit Trump darin nicht vorkommt und so weiter. Und sie wurde dann aufgefordert, Stellung zu nehmen, was sie gemacht hat, ist einfach die Leute, die demokratischen Senatsmitglieder einfach zu beschimpfen. Irgendwie, ja, du bist ja ein gescheiter Politiker. Und das Weirdeste, was ich gesehen habe, ist, dass es ging ja wirklich um diese Epstein-Sache, ne? Und den Umgang mit Präsident Trump und des Justizministeriums, dass quasi nicht alles veröffentlicht wurde, dass es viel geschwärzt wurde. Und sie fing dann plötzlich an, über den Dow Jones zu reden, dass der so hoch sei wie nie. Und also, wo alle gesagt haben, sag mal, was ist das hier für eine Freakshow? Und die waren auch richtig böse. Und jeder Fragensteller hatte 5 Minuten und sie hat dann immer versucht, die 5 Minuten einfach wegzulabern und die Antworten so in die Länge zu ziehen, dass die einfach nicht mehr zu Wort kamen. Also es war eine furchtbare Präsentation. Und ja, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich super viele kritische Stimmen, auch in den USA, ich habe gestern einen Tweet gelesen von einem US-Amerikaner, der gesagt hat, kann natürlich auch Fake-Scheiße sein, aber der schrieb, ich habe 3-mal Trump gewählt in den letzten Dingen, aber was ich heute gesehen habe, den Auftritt irgendwie, ich bin raus aus der Nummer. Also ich glaube, das kam auch bei den Republikanern nicht sonderlich gut an. Sowas habe ich in der westlichen Welt in so einer Form noch nie gesehen. Einfach zu sagen, ist mir alles scheißegal, la 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 la.
Ich habe es auch in der östlichen Welt bisher noch nie so gesehen. Also davon ab. Das ist wirklich schon, ja, klar.
Also ähnlich wie irgendwie die Pressesprecherin, auch wieder eine Frau, die so, wie soll ich sagen, direkt Trump unterstellt ist und einfach nur das ausführt, was er sagt. Ganz krass. Marionette
im Grunde, ne?
Marionette trifft es perfekt.
So.
Und also die Vorwürfe waren krass, ne? Also einer war dabei von den Demokraten, der gesagt hat, ja, ich meine auch, sie sind eine Marionette von Trump und machen hier was er will. Und die ganzen Richter, das Bundesverfassungsgericht, also die ganzen hohen Richter, wären ja ausgetauscht worden gegen weitere Trump-Marionetten. Und ich verstehe nicht, dass so ein ganzes Volk. Dass so ein ganzes Volk irgendwie so zuschaut, irgendwie wie eine Demokratie sich so langsam irgendwie in, ja, wie nennt man es, Autokratie verwandelt. Okay. Das ist schon, also es ist ja, keine Ahnung, da werden Leute von ICE irgendwie öffentlich exekutiert und die Republikaner stellen sich hin und sagen, nö, das ist nicht so, da habt ihr euch wohl verguckt, das war anders.
Und oder, ich mein, also, oder andere, die sich also, auch hinstellen und sagen, nee, das reicht uns noch nicht mal.
Das ist so, als würdest du siehst irgendwas mit deinen eigenen Augen auf Social Media und so weiter und irgendjemand sagt dir, nee, das, was du gesehen hast, ist nicht richtig.
Ja.
Und die kommen damit durch. Das finde ich krass. Also nicht umsonst hat Trump gesagt, ich könnte auch in New York irgendwie in der Fifth Avenue jemanden öffentlich erschießen und meine Wähler würden mich trotzdem wählen. Das hat er wirklich so gesagt. Und ich glaube, er hat nicht ganz unrecht, ne? Also das ist
auf jeden Fall.
Ist krass.
Dazu spielt natürlich auch immer eine Rolle, dass man mittlerweile, und das ist, glaube ich, ein großer Punkt auch, der vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde in der Hinsicht, in der momentan bewertet wird, was Wahrheit und was Fiktion ist, dass halt in den letzten Jahren schlicht und ergreifend online dieses Prinzip von, wenn du ein Foto von irgendwas gemacht hast, dann muss das wahr sein, zerbrochen ist natürlich. Ja. Durch alles, was du von AI hast, durch alles, was du von Photoshop und so weiter hast, wenn du in den 80ern oder 90ern, wenn du da, ne, entsprechend ein Foto galt noch quasi als ein denkbarer Beweis für etwas, dass etwas so passiert ist, wie das eben dieses Bild zeigte. Und das ist schlicht und ergreifend vollständig jetzt über den Jordan gegangen, ne? Und da kannst du dann auch, also aus nachvollziehbaren Gründen, ist aber die Art und Weise, wie Leute dann versuchen, ihre Argumentationen aufzubauen, wie sie versuchen, dann auch Diskussionen zu führen im Internet, hat sich darüber noch nicht hinaus entwickelt, was es eigentlich hätte ja tun sollen, weil offensichtlich das eben nicht mehr als Beweismittel gereicht für die meisten.
Ja, aber du hast ja
insofern bei dem, ist halt der Umgang mit so Fake News und Fake Informationen schlicht und ergreifend, der hat sich nicht weiterentwickelt.
Ne? Ja, aber das hat ja damit, also mit dieser Eishinrichtung von diesem Typen, ja. Hat das ja, also da gibt's ja kein, kann man
Nein,
ja
nicht. Natürlich,
Nein. Dann mehrere Leute gefilmt. Ne?
Also absolut. Nein. Es geht auch gar nicht darum zu sagen, hey, pass mal auf, die einen oder anderen Sachen, die auch tatsächlich passiert sind und als Bildmaterial so vorliegen, die sind auch dann so passiert. Aber das, was sich halt festgesetzt hat, ist auch bei den Leuten einfach so eine tiefe Angst oder Verunsicherung teilweise auch davor, dass Dinge, die sie sehen, teilweise eben nicht real sein können auch. Und dass diese fehlende Differenzierung dazwischen, was ist jetzt real und was nicht, eben dazu führt, dass andere Leute ihre Argumentation auch anders aufbauen, weißt du? Dass sie dann natürlich dann auch ein bisschen von dem, ich will nicht, dass das wahr ist, und es gibt auch Möglichkeiten, sowas darzustellen, dass es nicht wahr ist, also ist es nicht wahr. Weißt du, dass du erst mit einer Idee rangehst, um Sachen zu interpretieren, aber schon eben an dieses Beweismittel heran. So, also unabhängig davon, was es zeigt, du willst ja eh ein bestimmtes Ergebnis erzielen, also drückst du das einfach gegen dieses Mittel an Foto- oder Bildmaterial durch. Und das ist dann ja verheerend. Und das andere ist halt wirklich zum einen mal, glaube ich, haben sich Demokratien oder irgendwas, was man als Demokratie oder dann auch als repräsentative Demokratie beschreiben kann, in aller Regel irgendwann in Richtung autoritäre Systeme entwickelt, glaube ich, wenn man es historisch betrachtet. Dementsprechend wundert mich das jetzt auch allgemein nicht so sehr, zusätzlich halt zu dem ganz grundsätzlichen, sehr geringen Bildungsniveau in den USA allgemein, ne, wo du wirklich den Zustand erreicht hast, dass über 50% der US-Amerikaner nicht mehr das durchschnittliche Leseverständnis eines durchschnittlichen Sechstklässlers haben. Also über die Hälfte der Leute in den USA können ihren Kindern nicht mal, die könnten nicht mal, wenn sie wollten, einfach eine gute Nachtgeschichte so frei, einigermaßen frei vorlesen. Die haben nicht mehr das Verständnis dafür. Dementsprechend weißt du halt auch, mit was für einem wirklich tief gespaltenen Land du es da in vielerlei Hinsicht zu tun hast, einfach. Und leider halt auch sehr ungebildet, was nicht immer ein Nachteil sein muss, weil auch, ne, wenn Leute ungebildet sein müssen, müssen es keine Arschlöcher sein, so. Das geht ja nicht Hand in Hand, bedauerlicherweise. So mit viel Bildung wärst du auch ein besserer Mensch oder so, was ja völliger Bullshit ist auch. Aber so, dass, ne, durch diesen ganzen Dschungel da durch zu hantieren, ist schon schwierig genug, und das ist, ja, ist eine beschissene Gemengelage, so.
Ja.
Die macht betroffen. Die macht wirklich betroffen.
Die macht wirklich betroffen, ja. Ja, mal gucken, wie das da weitergeht. Darf man gespannt sein.
Andere Optionen haben wir auch nicht, ne? Also,
ist so.
Ich könnte schon, na, wobei, ich glaube nicht, dass sie mich noch reinlassen, ehrlicherweise. Nee, ich glaube fast nicht. Ich glaube, die wollen mich überprüfen und sagen, nee, du darfst nicht mehr in die USA.
Ich habe in letzter Zeit oft gelesen oder gehört, irgendwie, dass die USA auf einen Bürgerkrieg zusteuern.
Kann sein, ne?
Wie realistisch hältst du das? Wie realistisch?
Puh, keine Ahnung. Ich weiß, also wirklich keine Ahnung. Ist das, was ich mir wenn vorstellen könnte, ist schon mal, dass es irgendwo auch zu Gewalt oder zu etwas gewaltherrlicheren Vorkommen kommt einfach. Aber das ist dann so ein bisschen regionaler eher, als dass du sagen könntest, ich sehe jetzt noch nicht so diese Lauffeuerwirkung, weißt du, irgendwo gibt es bestimmt mal eine Auseinandersetzung, wo du sagst, ob das jetzt in San Francisco ist, ob das in Los Angeles ist, ob das irgendwo in Washington ist oder in New York oder weiß ja gar nicht was, ob das dann notwendigerweise, wenn es zu sowas kommt, aufs ganze Land auch dann überschwappt, also das, ja, damit du wirklich so einen richtigen Bürgerkrieg hast, weißt du, und nicht nur einfach mal einen Konflikt irgendwie in einer Stadt, der für einen Tag lang geht oder so, keine Ahnung. Dass es zu sowas kommt, halte ich für mittlerweile einigermaßen wahrscheinlich in den nächsten Jahren, ja. Aber wo und wie genau, mal sehen. Ne? Mal schauen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Regierung dann sehr wohlwollend gegenüber diesen Leuten sein wird. Also, insofern, ja. Mal gucken, ne?
Ja, was ich mir durchaus vorstellen kann, ich weiß nicht, ich meine, du hast das immer so ein bisschen abgewogen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Donald Trump versuchen wird, über seine Amtszeit hinaus Präsident zu bleiben, ne? Und spätestens der Schritt. Sollte
ich das abwinken? Ich glaube schon, dass er das versucht. 100% wird er das versuchen,
ja, klar. Genau.
Natürlich. Ja.
Und damit quasi die Verfassung ändern muss, ne? Dass das überhaupt möglich ist.
Hä, was für eine Verfassung? Er ist der Präsident, er macht das einfach, wie er will. Wie, es gibt was, das ihm sagt, was er machen soll. Was ist das denn? Dafür wirst du direkt an die Wand gestellt für so eine Behauptung. Doch nicht gegen ihre Majestät, die orange Donaldheit. Was soll das denn? Wo kommen wir denn da hin?
Ja, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so lustig, die ganze Sache. Also ich finde das eher, keine Ahnung.
Auch letztendlich ein Entwicklungsschritt hin zum Kommunismus, ne? Nehmen wir mit.
Wo wir gerade über Betroffenen, ich meine, wir können nicht viel weiteres dazu sagen, außer irgendwie sagen, also keine Ahnung, ich mache mir schon Sorgen. Was ich an der ganzen Sache so unglaublich finde, ist, dass so viele Amerikaner irgendwie so nichts tun, dazugucken und das so, ja, ist halt so, weißt du? Es gibt noch nicht so einen richtigen Widerstand. Klar, bei der Oscar-Verleihung haben alle irgendwie eine große Fresse in Anführungsstrichen und spielen irgendwie die großen Trump-Gegner, aber passieren oder in irgendeiner Weise, es ist gefühlt, also ich meine, wahrscheinlich fehlt mir der Einblick, das zu sehen, aber vielleicht. Auch gestern, also da hat man alle reden und sagen was, aber keiner macht so richtig was gegen diese Regierung.
Ist ein bisschen so, wie wir es damals vom Nationalsozialismus in Deutschland auch hatten, ne? Also, wo es definitiv auch, also da gibt es ja historische Parallelen, so die kann man
auch ja, definitiv ziehen.
Mhm. Wo du dann auch siehst, okay, du hast ja auch vorher eine wirtschaftliche Krise oder einfach eine Situation, in der es einem Großteil der Bevölkerung rein wirtschaftlich, finanziell betrachtet nicht sehr gut geht und die wirklich auch mit ihrem eigenen Leben sehr strugglen. Und währenddessen kommt einfach dann eine politische Kraft, die ihnen alles mögliche Blaue vom Himmel verspricht. Und solange sie damit genügend andere Leute ansprechen, reicht das auch. Und der Rest fügt sich einfach ein bisschen auch in dieses Schicksal, ne? Bis es vielleicht zu spät ist. Mal sehen.
Ja. Gut, ganz kurz betroffene News. James van der Beek ist kein Fußballer, sondern das ist der, man kennt ihn als Schauspieler. Hat also hundertprozentig, wenn ihr das eingebt, werdet ihr diesen Mann kennen. Ist quasi berühmt geworden mit seiner Rolle in Dawson's Creek. War ja eine
Serie gesehen?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass das eine unglaubliche Halbserie ist und viele die geliebt haben. Dawson's Creek war ja unglaublich erfolgreich. Und also James van der Beek kennt man. Der hat wohl einen langen Kampf gegen Krebs am Ende verloren und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier sitze und trauere, aber ja, wenn man sowas hört und man sieht so die Bilder von ihm am Ende, macht dann das schon ein bisschen betroffen. Also, nur wollte ich nur mal hier reinbringen, weil ich glaube, viele kennen diesen Mann. Viele haben Dawson's Creek geguckt und er hat auch viele andere Rollen noch gespielt. Das ist ein ganz bekanntes Gesicht, wer sie hundertprozentig kennen. Und der ist letzte Woche verstorben, leider. Wollte ich hier nur mal kurz einbringen.
Ist in deinem Umfeld schon mal jemand an Krebs gestorben sonst?
Also meine Oma, aber da war ich so klein, dass ich das nicht mitbekommen habe. Sonst nicht, okay. Zum Glück.
Also bei mir ist das sonst auch passiert. Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt passiert, weil jetzt jährt sich das zum vierten Mal, der Todestag meiner Oma auch, die wirklich dann auch an Krebs gestorben ist. Und aber relativ schnell und auch ein bisschen elendig am Ende, muss man klar sagen. Wo ich das auch eben noch relativ klar irgendwie vor Augen hatte, wie das auch einen Menschen natürlich verändert, ne? In der Erscheinungsform und wie es dann so dem Ende entgegengeht und so, das ist einfach, also, das ist richtig ekelhaft und scheiße. Mhm. Aber ich kenne relativ viele Leute, wahrscheinlich von euch da draußen ja auch, weil Krebs ja relativ viele Leute derzeitig noch erwischt einfach, ne? Hoffentlich mittelfristig nicht mehr. Daran arbeitet man ja auch unter anderem in Mainz, insofern.
Das stimmt. Hoffen
wir mal das Beste. In ein paar Jahren einfach schön Impfung gegen Krebs. Wäre wieder ein Win für die Menschheit, außer natürlich für die Republikaner in den USA, die das weiterhin nicht machen. Weil Jesus verbietet ihnen, nicht an Krebs zu sterben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe die auch nicht. Also, was soll ich da erzählen?
Mit Krebs hat man natürlich eine Krankheit gehabt, irgendwie, gegen die man lange nichts machen, sehr lange nichts machen konnte. Hm. Und ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, oder habe ich schon öfter gelesen, dass die größte Herausforderung nicht Krebs, nicht AIDS, nicht Naturkatastrophen sein werden in Zukunft, sondern die Überbevölkerung der Erde, weil einfach die Bewohnerzahl exponentiell steigt und einfach irgendwann zu viele Menschen auf der Erde leben. So. Und dann denke ich immer, die Mächtigen da draußen, ist es überhaupt in deren Sinne, dass es zumindest öffentlich Medikamente gegen Krebs gibt? Weißt du, wie ich meine? Wenn das wirklich so eine große Gefahr für uns darstellen sollte?
Ja, aber da würde ich auch eben gegen argumentieren. Also im Sinne von ja, also die Weltbevölkerung wächst schon insgesamt, aber nicht mehr so stark, wie das eben noch vor ein paar Jahren angenommen wurde, weil ja, und das sollte dem einen oder anderen, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen mit bewusst geworden sein, gerade auch in relativ vielen westlichen, hochgebildeten Ländern und so weiter, nicht mehr die Geburtenrate so stark ist, wie sie es noch vor ein paar Jahrzehnten war. Und das steuert halt so ein bisschen gegen die anderen Sachen, die wir da haben. Also das ist, ob Überbevölkerung letztendlich ein tatsächliches rohstoffmäßiges Problem für die Menschheit darstellt, ist wirklich eine reine Spekulation, ehrlich gesagt.
und irgendeine, die auch von sehr libertären Kreisen nach vorne getrieben wird, wenn man die Leute da fragt. Also insofern wäre ich da persönlich vorsichtig.
Okay.
Aber es ist, ja, klar, aber ne, auch über andere Krankheiten, jetzt nicht nur über Krebs oder so, hätte man das ja auch sagen können. Auch Malaria oder Polio oder was weiß ich, was es alles Mögliches, Unterschiedliches, Scheußliches gibt, ist ja vor 100, 200 Jahren nicht zu bekämpfen gewesen. Insofern, dass jetzt derartige Möglichkeiten bestehen, die auch im Grunde weit verbreitet sind, ist ja kein Zufall. Also,
ich habe mal ChatGPT gefragt und deine eigentlich wollte ich dich widerlegen, aber du wirst hier untermauert. Ja. Also, ja. Pro Jahr werden weltweit 130 bis 140 Millionen Kinder geboren, gleichzeitig sterben etwa 65 bis 70 Millionen pro Jahr. Das bedeutet, die Weltbevölkerung wächst noch, aber langsamer als früher.
Steht hier. Genau, ja, ja. Und das andere Entscheidende ist ja sonst bei diesem Narrativ von, wenn die Weltbevölkerung so groß wäre, ne, also wenn wir irgendwann so irgendeinen Threshold überschreiten, dass wir dann nicht mehr genügend Ressourcen hätten, um die Leute alle versorgen zu können. Und vor so einem Punkt stehen wir noch lange nicht, weil wir ja auch in relativ vielen Bereichen der Produktion eine Überproduktion haben. Im Sinne von, wenn wir wollten, könnten wir heutzutage ja schon dafür sorgen, dass nie wieder ein Kind einfach an Hunger stirbt oder an, ne, halt zu wenig Wasser oder zu wenig Medikamenten oder so weiter, weil wir diese Sachen jetzt schon alle zur Verfügung hätten, wenn wir sie gerecht verteilt würden.
Ne? Ja.
Insofern ist das halt tatsächlich effektiv betrachtet kein Problem. Das ist wieder nur für die Leute, die gerne dann im Kopf haben wollen, ja, aber was, wenn wir alle sehr viel mehr werden? Dann ist ja sehr viel weniger wieder für alle da, oder nicht? Das ist ja wie, wenn die ganzen Ausländer hier nach Deutschland kommen, dann geht's euch doch auch allen viel schlechter als jetzt gerade, oder nicht?
Da denke ich, es wäre mal interessant, eine Zahl zu haben, wie viele von diesen 65 bis 70 Millionen Menschen, die pro Jahr sterben, wie viele davon an Krebs sterben, wie hoch da die Zahl ist. Das würde mich mal interessieren. Gibt's da Zahlen, was meinst du? Aber noch ganz kurz, zu der Weltbevölkerung. Die Geburtenrate sinkt seit Jahrzehnten deutlich. Viele Länder, besonders in Europa und Ostasien, haben inzwischen mehr Todesfälle als Geburten. Beispiele für Länder mit Bevölkerungsrückgang: Japan, Deutschland, Italien, Südkorea.
Frankreich auch, ne? Weil da hat jetzt ja auch Präsident Emmanuel Macron dazu aufgerufen, für junge Französinnen doch bitte Mütter zu werden.
Oh.
Wo ich so gedacht habe, das ist ein interessanter Vorschlag fürs eigene Volk, weil ich würde zumindest mal den jungen Französinnen auch unterstellen, genauso wie allen jungen anderen Frauen dieser Welt, dass sie es grundsätzlich handwerklich nicht verlernt haben, Kinder zu bekommen. So diese Fertigkeiten, glaube ich, besitzen die nach wie vor. Es ist fast so, als würden andere Umstände sie dazu bewegen, gerade nicht Mütter werden zu wollen. Irgendwelche, an denen man vielleicht auch, ich weiß nicht, ich stell's mal in den Raum, politisch schrauben könnte, um sie zu verändern. Weil es offensichtlich an den grundsätzlichen biologischen Gründen nicht liegen kann. Aber, ey, was weiß ich? Was weiß ich? Wenn man die Probleme bei anderen Leuten suchen kann, ist es ja auch sehr viel einfacher, muss man wissen. Muss man wissen. Wichtig. Ja, irgendwann vergesse ich mich noch. Naja.
Naja, lass uns mal weiter zum Sport gehen und zum Fußball.
Das ist ja sehr viel spannender, dieses Thema, ja.
Ja, also aus Werder Sicht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr am Wochenende Fußball geguckt habt. Werder wahrscheinlich nicht. Wenn ihr nicht gerade Werder-Fans seid, gibt doch keinen Grund, das zu gucken. Ja. Werder hat 1-0 in Freiburg verloren war über langere Zeit die bessere Mannschaft. Schlicht und einfach, weil Freiburg nur noch mal 10 Mann gespielt hat. Und dann sich hinten reingestellt und die Bälle rausgehauen hat. Aber Werder war wie immer nicht in der Lage, vernünftige Ideen zu entwickeln, in der Offensive zum Abschluss zu kommen, Torchancen zu generieren. Und gefühlt war auch sowohl von der Aufstellung als auch von der Spielweise keine Unterschiede zu sehen zu Horst Steffen. Viele haben geunkt irgendwie, dass der neue Trainer irgendwie genauso aufgestellt hat wie Horst Steffen und irgendwie sich da irgendwie nichts geändert hat. Dass auch Mbangula nicht gespielt hat von Anfang an, verstehen vor allem die Werder-Fans nicht. Der neue Trainer hat dann in der Pressekonferenz danach gesagt, ja, der hätte sich im Training auch nicht so angeboten oder hätte nicht so den Unterschied gemacht. Deshalb hätte er ihn jetzt nicht von Anfang an gebracht. Ansonsten war das spielerisch, hat sich eigentlich absolut nichts verändert. Na gut, man muss sagen, der Trainer hatte nur 2 Tage zum Trainieren. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll. Bono hat schon gesagt, wenn ihr Steffen rausschmeißt, steigt ihr ab. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich das glaube, ehrlich gesagt, weil ich Tune nicht für einen guten Trainer halte. weil ich bei Werder einfach keinen Lichtblick so richtig sehe. Bis auf Romano Schmid vielleicht. Oh ja, klar, gibt's einzelne, also ein Friedel spielt auch gut und so weiter. Wir haben natürlich auch ein paar Verletzungspech, was dazukommt. Mhm. Und es ist kein Leuchten am Horizont, möchte ich sagen. Und jetzt spielen wir übermorgen gegen die Bayern zu Hause, da gibt's auch wieder eine Klatsche. Und dann kommen die Wochen der Wahrheit, da spielen wir gegen die ganzen unten drinne, aber mir fehlt echt der Glaube. Weil, also, wenn ich mir einen Justin Jim mal am Wochenende wieder angeguckt habe und einen Keke Top, was das für Chancentods auch sind, dann ja, also so blöd das klingt, und das will man natürlich als Werder-Fan nicht hören, aber die zweite Liga klingelt schon. Und was mich am traurigsten macht, ehrlich gesagt, ich weiß, du magst ihn nicht so, aber mal überlegen, ne, so wie sich jetzt ein Ole Werner fühlen muss, ne, der zu uns in der zweiten Liga kam, wir standen auf Platz 10 mit dem Katastrophentrainer, den wir damals hatten. Und der hat die Mannschaft hochgebracht, in der ersten Saison gleich wieder aufgestiegen, dann irgendwie, wie soll ich sagen, sie so weit vorangetrieben, dass sie im Mittelfeld der Bundesliga mithalten konnte, in den letzten zwei Jahren fast in den Europapokal reingekommen wäre, also wirklich eine solide Mannschaft, die in der Mitte der Bundesliga mindestens steht, und kaum ist er weg, irgendwie wird all das, was er aufgebaut hat, in einem halben Jahr quasi eingerissen, und jetzt klingelt wieder die zweite Liga. Also es ist ist sehr, sehr traurig, und als Werder-Fan ist das kein Spaß. So. Mhm. Was hast du dazu?
Ja, also zunächst mal, ich habe mir ja leider auch das gesamte Spiel angesehen. Das ist das SV Werder gegen den SC Freiburg, und das kann man auch mit leider, glaube ich, am besten beschreiben. Ja. Weil, und klar, da hast du auch schon relativ viele Sachen relativ gut gesagt, jetzt in der Art und Weise, wie aufgestellt wurde, was Formation, Struktur und auch dann tatsächliches Personal anging, nicht so der ganz große Unterschied im Vergleich zu Horst Steffen erkennbar war, um nicht zu sagen nahezu keiner. Und aber in der Art und Weise, wie das spielerisch angegangen wurde, gab es schon ein paar Unterschiede tatsächlich. Selbst wenn es nur so zwei Tage oder drei Tage Training oder sowas waren, dann war für mich schon relativ klar, im Aufbau wurde es simplifiziert. Was ja dann auch ja ein bisschen dafür spricht, dass man eben gesagt hat, okay, ne, Daniel Thun soll jetzt ein bisschen der Vibe-Trainer sein. So, ne, da geht es um Motivation, um Emotionalisierung, darum einfach den Spielern möglichst einfache Lösungen für ihre Probleme mit an die Hand zu geben und zu versuchen, ob man damit erstmal weiterkommt. Und die einfache Antwort ist absolut nicht nein.
Gar nicht.
Denn man hat einfach dieses zusätzliche Element von Komplexität irgendwie aus dem Mittelfeld hat man einfach rausgestrichen, und damit spielt man also, ne, erste Abwehrdrittel finde ich noch okay, war so Aufbau von Torhüter auf Innenverteidigung, daran haben sie nichts geändert. Das lief super. Das Mittelfeld wurde total ideenlos und schwach überspielt, sodass auch die paar Torchancen, man hatte ja auch kaum Torchancen, wenn man ehrlich ist. Und man kam auch nicht, und in diesem Fall war es auch, also finde ich, ein eklatanter Unterschied noch im Vergleich zum Horst-Steffen-Ding, dass man auch nicht eine gute Aktion mal von einer Torchance entfernt war. Sondern hier war man wirklich schon so zwei Aktionen von einer vernünftigen Torchance entfernt. Und das hat man dann auch in der Struktur des Spiels ein bisschen zu häufig gesehen, selbst wenn man eben gegen den SC Freiburg effektiv eine Halbzeit lang auch in Überzahl gespielt hat, ja. Und das war wirklich, also auch in dieser Form gegen sehr, sehr schwache Freiburger einfach ernüchternd. Ob das mittelfristig sich noch ändert, keine Ahnung. Dementsprechend, ja.
Wie? Also ich sehe es nicht. Wie soll sich da was ändern jetzt? Wie?
Dass es vielleicht manchmal auch funktionieren kann, wenn man gegen Mannschaften spielt, die da amateurhafter vorgehen als der SC Freiburg, oder da man es schafft, irgendwie vielleicht doch noch ein, zwei andere Ideen auch ins Formationsspiel mit den Spielern zu bekommen, das kann schon sein. Da würde ich jetzt nicht pauschal schon direkt einfach die Tür zuschlagen. Ich würde aber auch nicht davon ausgehen, dass irgendwas davon jetzt gerade im Spiel gegen die Bayern schon funktionieren würde. Also die früheste Reaktion ist dann tatsächlich auch mit dem Run gegen die mehr oder minder jetzt gerade direkte tabellarische Konkurrenz zu erwarten. Und ob das dann so richtig reinschlägt, ich bin da nicht sehr positiv gestimmt, aber das habe ich auch im Vorfeld gesagt, das ist jetzt, ne, daran hat sich nichts geändert. Denn wenn man jetzt den spielerischen Ansatz, den ich ja vorher trotz alledem, ne, also klar, Ergebnisse waren nicht super, aber du wirst dich auch erinnern, und alle anderen Zuhörer werden es auch häufig in den Ohren geklingelt haben, dass ich schon mit relativ viel von der spielerischen Idee von Horst Steffen eigentlich ganz zufrieden war und gesagt habe, ey, da ist schon viel Gutes dabei. Dieser Punkt ist jetzt weg auch noch. Dementsprechend, ja, ist jetzt nicht so super.
Ja, und lustigerweise kommen jetzt.
Finde ich auch nicht super, aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt sagen würde, der hätte nicht auch eine vernünftige Arbeit in Bremen gemacht, weil ganz offensichtlich hat er das. Ich würde sonst zu bedenken geben, dass ich glaube, dass er in den letzten Jahren auch ein bisschen überperformt hat, was okay ist und auch natürlich in der Bundesliga, die weiterhin spielerisch nicht das Maß aller Dinge darstellt und so weiter. Also der hat auch schon einen guten Absprungpunkt, glaube ich, gefunden für ne, letztendlich irgendwie seine Karriere, wenn man das so sehen möchte. Aber das ist schon, ja, also insgesamt jetzt eine definitive Bauchlandung auch, sich dann im Sommer zu sagen, okay, wir stellen uns dann aber um und dann geben wir für diese Umstellung aber weder genügend Zeit noch das richtige Personal mit hin und dann brechen wir das ganze Konzept einfach während der Mitte komplett ab, weil wir glauben, dass wir dann komplett runtergehen, um es dann durch eine noch weichere wirklich Alternative zu ersetzen, ist schon, also ist auch eine Entscheidungsfindung, die man haben muss, glaube ich.
Oh ja. Ich persönlich kann nur hoffen.
Profifußball, ne?
So. Wollte ich gerade sagen, ich kann nur hoffen, dass nach, ob wir uns irgendwie noch retten oder ob wir absteigen, dass
Hauptsache dass, im Sommer ist Schluss, ja.
Ja, dass da einige Herren gehen müssen, weil das funktioniert ja nicht. Dann mal was Neues machen und möglichst ohne Stallgeruch, wenn es geht.
Da habe ich auch einen lustigen Tweet, glaube ich, zugelesen, irgendwie von jemandem, der sich lustig gemacht hat über Hess Grunewald, der, meine ich, irgendwie Aufsichtsratsvorsitzender oder irgendwas,
ja,
bei Werder Bremen ist.
Also Geschäftsführer, ja.
Einer, ne, einer der Leute, die definitiv den Daumen da drauf haben. Wo es dann also darum ging, um so ein fiktives Szenario, so Clemens Fritz hat sich irgendwie auf seinen eigenen Schreibtisch gesetzt und hat da drauf geschissen. Und dann sagt Hess Grunewald, ja, gut, wir alle haben irgendwie auch Verdauungsprobleme. Wir haben das untereinander geklärt und es passiert halt manchmal. Für mich ist die Sache durch.
Mhm.
Ja. Also Clemens Fritz könnte im Grunde gerade alles machen. Einfach, das würde durchgewunken werden. Und da dachte ich so, ja, das kann ich schon verstehen, ja.
Ja, ich als Werder-Fan sehe einfach kein Szenario, wie sich irgendwas ändern sollte. Weil wir haben jetzt keinen besseren Trainer. Jetzt plötzlich stellen sich alle Experten in Anführungsstrichen hin. Und also ich habe heute, was heißt alle Experten, aber ich habe heute Didi Hamann irgendwo ein Interview von ihm gesehen, der gesagt hat, er hält es für einen Fehler, dass man Horst Steffen gefeuert hat.
Hat er recht.
Ja, aber was willst du machen, wenn du 10 Spiele nicht gewinnst? Ne? Irgendwas musst du ja tun. Du kannst ja nicht einfach sagen, so weiter so. Was willst du tun?
Ja, weil, wenn du davon aber überzeugt bist, dass das, was du da sonst an spielerischer Leistung erbracht hast, schon mehr hätte liefern sollen als einfach diese 10 Niederlagen und du glaubst, dass das eben, wenn du es in die nächsten 10 Spiele überführst, dann doch zu mehr Siegen führt, dann kannst du auch dran festhalten, natürlich.
Ja, vielleicht war der Druck von außerhalb schon zu groß, keine Ahnung. Weil viele haben ja seinen Kopf gefordert, ne, nach dieser Serie.
Das kann durchaus sein, ja. Aber das macht's ja dann nicht richtiger, also.
Naja. Ja, aber vielleicht wollte man nicht den Fehler machen wie bei Florian Kohfeldt und dem Abstieg, dass man irgendwie dann wieder zu lange wartet und es dann, ne?
Weil aber irgendwann das hat man dann auch tun. Wieder, sicherlich muss man irgendwas was tun, aber wir sind jetzt gerade auch am Beginn eben der Rückserie, ne? Wir haben jetzt gerade auch ein paar nicht so einfache Spiele wahrscheinlich für den SV Werder und jetzt kommt eben demnächst das, wo es wirklich ein bisschen drum geht. Da ist halt die Frage, ob man dann nicht doch hätte noch ein bisschen Zeit. Aber ne, ist wieder Frage von Überkorrektion. Müssen die Leute aber Werder Bremen letztendlich mit sich ausmachen und gegebenenfalls mit ihren fehlenden Gehaltsvorzahlungen ab Sommer.
So. Hoffentlich, ja.
Je nachdem, wie die Verträge strukturiert sind, ne? Um Gottes Willen.
Ansonsten, wie zufrieden bist du mit eurem neuen Trainer und seinem Debüt letzten Freitag?
Ist okay. Ist ehrlich gesagt okay. Weil in Frankfurt ist momentan so die Stimmung ein bisschen weird. Im Sinne von, es verlangt auch gerade keiner irgendwie so den richtig großen Fußball und den absoluten krassen Umbruch von Woche zu Woche, sondern hier geht's schon so ein bisschen darum, als hätte man intern fast diese Saison auch abgehakt, was ja, wenn man sich das Ganze tabellarisch anguckt, auch einigermaßen okay ist, um zu sagen, vielleicht gibt's noch eine Chance am Ende irgendwie über den 7. oder 6. Platz, je nachdem wie der Rest der Rückrunde verläuft, halt noch in die europäischen Wettbewerbe reinzukommen und das wäre super. Dementsprechend ist das jetzt schon fast ein Vorgriff auf eine spielerische Weiterentwicklung, die man sonst ab Sommer eh hätte versuchen wollen. Und das kann, ja, das, was man momentan von der Mannschaft hört, ist zumindest, dass man mit der Führung signifikant zufriedener ist als damals noch unter Dino Toppmöller, wo dann wohl wirklich auch schon in der Kabine der ein oder andere Krach drin war und ein bisschen Orientierungslosigkeit in Bezug auf das, was jetzt eigentlich gemacht werden sollte auf dem Platz.
Um das mal tabellarisch zu zeigen, ja. Also Frankfurt ist Achter und hat 8 Punkte auf den 6., das momentan Leverkusen ist, Rückstand. Und Leverkusen hat noch ein Spiel weniger, also das ist schwierig, ne?
Das ist wahrscheinlich schwierig, aber zumindest 7 oder so könnte ja sein. Also das ist ja. Und je nachdem, wie es im DFB-Pokal läuft, könnte das ja dann eben auch schon für europäische Wettbewerbe langen. Also ist ja auch noch relativ viel zu spielen. Wir warten es einfach mal ab. Ne? Ja. Wenn ein paar Ergebnisse hintereinander passieren und man ist plötzlich wieder drin in dem Rennen, beschwert sich hier natürlich auch keiner, warum auch. Ne?
Mhm.
Aber 100% mit rechnen tun wir jetzt auch nicht. Also insofern alles cool. Wir sind mal gespannt, ob spanischer Flair hier in Frankfurt einiges bewegen kann. Warum nicht? Ne? Also die Spanier wissen ja durchaus auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten so ein bisschen die Idee des Fußballs in der Welt zu prägen.
Mhm, definitiv. Jetzt am Wochenende habt ihr Gladbach, da kann man vielleicht ja zu Hause gewinnen, theoretisch.
Könnte interessant man vielleicht werden.
Ja. Gut, wie war der Super Bowl für dich als Seahawks-Fan?
Ultra geil. Der war nur geil. Also du warst ja nicht dabei. Und es ist auch, also es ist jetzt in meiner Zeit als Seahawks-Fan, es ist bereits der dritte Super Bowl, den ich sehen konnte. Und der zweite, der gewonnen wurde. Ja, andere Seahawks-Fans aus den letzten 15 Jahren werden sich erinnern. Und natürlich es war nur geil. Die ganzen Storys drumherum waren super. Man ist ja eh auch schon nach dem gewonnenen NFC Championship Games gegen die Rams so ein bisschen davon ausgegangen, dass der Super Bowl, ohne das despektierlich zu meinen, fast schon das einfachere Spiel ist dann gegen die New England Patriots, weil die schlicht und ergreifend auch in ihrem Playoff-Run jetzt nicht vollständig zu überzeugen wussten. Und da einfach mit so einer breiten Brust reinzugehen und dann von Anfang bis Ende hindurch auch einfach dieses Spiel zu kontrollieren, selbst wenn man es vielleicht noch ein bisschen sogar deutlicher hätte ausgestalten können, ist einfach super, weil dann relativ früh auch irgendwann die Nerven nachlassen. Ne, also dass man halt wirklich als Zuschauer auch die ganze Zeit so gespannt ist und also das ist ja auch schon eine Form von Folter fast, würde ich sagen. Das wird der ein oder andere auch nachvollziehen können. Wenn du zum Beispiel Werder-Spiele guckst, dann denkst du ja auch so, boah, Hilfe, Alter, was passiert jetzt, wenn? Ne? Also, und du fängst dann an, im Kopf auch schon deine ganzen anderen Szenarien wieder durchzugehen. Und die Seahawks hatten das ganze Spiel einfach komplett im Griff mit sehr, sehr vielen Field Goals. Im Stadion irgendwie des direkten Konkurrenten auch mit den San Francisco 49ers. Dann direkt irgendwie zu gewinnen als Rematch des letzten Super Bowls, das man gegen die Patriots auch erst in der letzten Sekunde fast verloren hatte wegen der Interception. Ist einfach, das war nur geil. Es war nur geil. Ich kann euch nichts anderes sagen, als es war nur geil. Ja. Es war nur geil. Ich liebe Football. Football ist das Beste auf der Welt. Direkt nach Frank Lampard. Und Vitamine nehmen. Och, Vitamine nehmen auch so geil.
Wie hat dir die Halbzeitshow gefallen?
Ich fand sie super. Also ich kann Bad Bunny allgemein nicht so richtig viel abgewinnen. Also außer natürlich, er ist als Royal Rumble-Mitglied mal dabei. Weil, also er kann im Ring auch schon ein bisschen was. Okay, ist ironisch gemeint. Er kann, glaube ich, nicht sonderlich viel. Also er hat sich in seinem Stint bei der WWE schon auch bemüht, muss man sagen. Ne? Also was so Artistik angeht und so sein Highflyer-Technical-Ding. Der hat's schon gewollt auch. Nicht so sehr hingekriegt, aber er hat's gewollt. Und mit dem, was er da als Show einfach zusammen mit dieser Produktion dahin hingerotzt hat, ist halt genau das, was du von einem Super Bowl, von einer Halftime-Show auch willst. Ne? Wirklich ein Production Value, der komplett durch alle Decken schießt, wo du bestens unterhalten wirst, auch als jemand, der sonst nicht so viel eben mit der Musik selber anfangen kann, was kurzweilig ist wieder. Das ist großartig. War toll. Natürlich auch dann mit den ganzen kulturellen Anspielungen und so weiter. Das lief ja auch alles nur auf Spanisch. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt, vielleicht hat er zwei Sätze zwischenzeitlich auch auf Englisch gesagt. Für die USA ja eher untypisch. Und dass sich dann entsprechende Leute auch riesig drüber aufgeregt haben, ist dann auch noch so, ne, die Kirsche auf der Torte gewissermaßen. Zusätzlich zu etwas, was einfach grundsätzlich gelungen ist und diesen spielerischen oder sportlichen Rahmen dann abgerundet hat massiv. Für einen richtig gelungenen, geilen Super Bowl.
Mega. Ja, ich habe ihn leider nicht gucken können. Ich habe mir alles dann danach angeguckt. Und also nicht live, sondern die Highlights aus dem Spiel und natürlich die Halbzeitshow. Ich fand die Halbzeitshow auch richtig gut. Genauso wie bei Bono kann ich mit der Musik auch nicht so viel anfangen, wobei ich schon mitgewippt bin auch. Aber
das war auch ein Vibe, so, ne?
Das war ein Vibe, ja. Das hat was.
Der hat das und verwoben. Das war clever.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist diese Völkerverständigung, dieses, ja, da haben sich einige, also weiße Amerikaner, sage ich jetzt mal, haben sich dadurch provoziert gefühlt, dass er gesagt hat, ja, Amerika besteht aus mehr als nur den USA, sondern ne, wir alle zusammen sind Amerika. Das ist natürlich die Gottnation USA, findet das natürlich nicht so lustig. Und gerade die Trump-Fraktion und seine Wähler haben ja Ausschlag gekriegt, weil da ein paar andere Flaggen zu sehen waren. Das ist ja unerträglich.
Haben die nicht sogar eine alternative Halbzeitshow für sich irgendwie
mit Kid Rock konstruiert?
Ja. Also habe ich auch nicht reingeguckt und hat mich auch null interessiert, aber allein dieser Umstand hat schon dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, Alter, ihr seid doch wirklich, also so weit am Leben muss man auch erstmal vorbeilaufen wollen, ne? Das
ist
echt.
Ja, es ist ein Kulturkrieg, ne? Es ist krass. Ja. Und wenn du Trump geil findest, dann musst du natürlich auch diese Halbzeitshow gehasst haben, ne? Muss ja in allem immer deckungsgleich sein. Und keine Ahnung, ich habe nur Ausschnitte davon auf Social Media gesehen, irgendwie, da war so eine Bühne und dann standen da so 5 Leute drumrum. Und das Geile ist, dann haben sich wirklich die Amerikaner untereinander gestritten, irgendwie, wer mehr Aufrufe hatte, wer mehr gesehen wurde. Und natürlich hat dann das Trump-Lager behauptet, irgendwie, ja, es hätten ja alle abgeschaltet beim Super Bowl und.
Sie haben 7 Milliarden Aufrufe auf ihre Kid Rock-Show, ja.
Ja, ja. Also alles seltsam. Ja, whatever. Ich will mich, genau, was heißt, ich will mich auf keine Seite schlagen, ist ja Quatsch. Ich will mich natürlich auf eine Seite schlagen, aber.
Absolut. Du stehst da schon auf dieser Seite, du musst dich da nicht mehr hinschlagen, ja.
Ich maße mir nicht an zu sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahlen da Quatsch sind, weil irgendwie, der hat ja einen Rekord aufgestellt, 130 Millionen oder so haben das geguckt, weiß es gar nicht. Die Halbzeitshow von Bad Bunny, die höchste Viewerschaft in der Geschichte einer Halbzeitshow. Von daher, ja, haben bestimmt mehr irgendwie Kid Rock irgendwie geguckt. In der leeren Halle, whatever. Also komische Nummer. Aber ja, es ist immer blöd, dass ich den Super Bowl nicht gucken kann, weil ich montags nie frei hab. Und ja, weil
montags. Hattest du das vorher, oder?
Nee, hatte ich nicht. Montags ist unser Konferenztag und da ist nie frei.
Ah, okay.
Müssen immer alle da sein, weil.
Aber ja. Konferenz greift doch erst ab. Ab wann ungefähr macht ihr Konferenz?
Ja, aber keiner hat Bock darauf, einen freien Tag zu haben und nur zur Konferenz kommen zu müssen. Von daher will auch keiner montags frei haben, weißt du, das ist ein bisschen so.
Naja, okay.
Ja. Und ja. Ja, whatever. Also, war eine gelungene Sache, fand ich auch, mit dem verdienten Sieger. Wir haben es ja vorher schon hier, oder du hast es als Experte schon vorher gesagt, dass es eine relativ klare Kiste werden wird. Ja. Und das wurde es dann ja am Ende auch.
Es war schön. Es war wunderschön.
Gut, dann hast du reingeschrieben, Tuchel verlängert bis 2028. Ich vermute, als englischer Nationaltrainer.
Genau. Ist heute bekannt gegeben worden auch. Und es ist dann eben so eine News, wo ich auch gedacht habe, so, aha, weil man ja mit Thomas Tuchel sowieso erst vor ungefähr einem Jahr oder sowas reingegangen ist, um eben jetzt auch noch die Weltmeisterschaft in den USA erstmal anzugehen. Und dann wollte man abwarten, okay, wie gut läuft das eben, um schlussendlich in die Euro reinzugehen. Aber jetzt hat man schon vorzeitig mit Thomas Tuchel tatsächlich bis 2028, also bis zur dann anstehenden Europameisterschaft, die auch England ganz maßgeblich mit drin hat. Ich weiß gar nicht sogar, ob England ist, meine ich, sogar einer der Hauptaustragungspartner oder sowas dann von der Europameisterschaft 2028. Ne, also um den dann wirklich auch für die Heim-Europameisterschaft.
Hä, die waren noch in den letzten immer irgendwie bei der gemischten, war Wembley-Finale.
Meine ich auch, ja.
Ja, also jetzt dürfen die schon wieder? Das ist doch krass.
Ich meine ja. Also ich meine, ich habe das jetzt, das müsste man wahrscheinlich dann überprüfen, aber ich meine, das ist tatsächlich so ein Ding. So oder so, aber hat man eben jetzt nicht noch den sportlichen Erfolg erstmal der Weltmeisterschaft abwarten wollen, sondern hat sich schon direkt einfach mit Thomas Tuchel darauf verständigt, diese Kooperation halt über die nächsten 2 Jahre hinweg auch noch zu erhalten. Vielleicht auch, weil man sich ein bisschen Sorge darüber gemacht hat, dass Thomas Tuchel ansonsten wieder als Vereinstrainer gefragt sein könnte, was ja definitiv der Fall ist, weil Thomas Tuchel weiterhin auch ja absolute Weltklasse ist wahrscheinlich in dem Bereich, was er da macht. Dementsprechend schon interessant, ne? Also dass die werten Freunde da aus England dann im Vorfeld gesagt haben, jo, Thomas Tuchel, du machst hier gerade schon so eine gute Arbeit, wir wollen dich auf jeden Fall weiterhalten. Und er hat auch gesagt, okay, ja, ich möchte das gerne weitermachen. Also das finde ich cool.
Also du hattest total recht, die WM, die EM 2028 findet in England, Schottland, Wales und Republik Irland statt. Was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, bei der gemischten WM in Europa war Wembley Finalstadion, wann war das, 20?
2021 dann.
Ach, ja, ne? Stimmt. Also,
weil
ja,
da eigentlich 2020 angedacht
war, aber dabei schon wieder, das finde ich komisch.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, keine Ahnung, du hast jetzt in den EU, wem willst du es sonst geben? Willst du es wieder nach Russland geben?
Also, es gibt auch viele andere Länder, denen du es geben könntest. Deutschland hat es auch alleine gekriegt.
Weißrussland wäre noch eine Chance. Also wenn ist ja, also wenn wäre ja die FIFA, glaube ich, interessiert daran, das vor allen Dingen irgendwelchen Schurkenstaaten noch zu geben.
EM, es ist die
das sind die UEFA. Okay, ja gut, du hast recht. UEFA.
Nee, aber ich meine, ganz ehrlich, es gibt doch mehr Länder als England und Deutschland, denen du eine EM geben kannst. Also du kannst Italien, du kannst Spanien geben, du kannst den Portugal geben. Du kannst auch Spanien und Portugal. Also da gibt's doch Optionen genug, als immer irgendwie alle zwei Europameisterschaften das Finale in Wembley stattfinden zu lassen.
Komisch bei dir.
Okay, whatever. Es ist, wie es ist.
Aber also zumindest, ich meine auch die letzte Europameisterschaft, na gut, die war ja in Deutschland, stimmt.
Richtig.
Und die davor hat man ja versucht, irgendwie so paneuropäisch komplett auszutragen. Wenn man jetzt sagt, ey, man macht sowas komplett Großbritannisches, dann von mir aus könnt ihr das auch machen. Da mit dem Finalstandort gebe ich dir erstmal recht. Aber dann wäre wahrscheinlich auch die Frage, okay, wann trägst du halt die nächsten aus und wo sind die dann? Ist dann vielleicht auch mal wieder eine in, weiß nicht, Rumänien oder in Griechenland. Weiß ich nicht, warum nicht. Werden wir ja dann sehen. Aber so erstmal, so im Herzen des Fußballs spricht mich persönlich auch ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen.
Ah ja, die nächste darauf ist Italien und Türkei.
Italien und Türkei auch?
Ja. 2032.
Okay. Keine Ahnung, wir haben einfach eine Mittelmeer-EM dann scheinbar. Also, why not?
Why not? Ich frage mich, warum das jetzt immer so geteilt wird. Ich fand das schön, dass es immer so ein Land gab, wo das ganze Land so mitgefiebert hat. Warum das jetzt immer so aufgeteilt wird, finde ich persönlich komisch.
Vielleicht um da infrastrukturell ein bisschen was reinzukriegen oder um das, ich, ja. Also irgendwelche Gründe wird es ja scheinbar dafür geben, damit mehr Länder wieder austragen können und damit die sich da mehr überlegen können, ohne dass das irgendwie darauf hinausläuft, dass du irgendwelche Spiele in Bielefeld machen musst oder so, keine Ahnung. Sondern du hast dann halt, wenn du da zwei Länder zusammenlegst, wahrscheinlich nur die, ne, wirklich Top-Stadien von den jeweiligen Top-Vereinen, damit du das auch besser vermarktet kriegst oder so. Ich würde mal fast schätzen, solche Sachen plus Infrastruktur geben dafür den Ausschlag, ne.
Wir gehen weiter und gucken auf, was du reingeschrieben hast. Und da steht, Schalke schließt Kooperation mit Monterey Bay. Was ist das denn zur Hölle?
Ja, Monterey Bay ist interessanterweise ein Club aus der US-Football-Liga, also aus der USL dann auch, nicht der Major League Soccer, also der ersten Liga quasi, die ja nur als Franchise-System auch im US-Sport so existiert. Und da habe ich mich schon jetzt ein bisschen gefragt, als ich die Nachricht gelesen habe, so es gibt ja hin und wieder schon mal Vereine, die schließen Kooperationen mit irgendwelchen anderen Teams aus, ohne das despektierlich zu meinen fußballerisch nicht ganz so weit entwickelten Ländern meistens. Und das ist ja auch gerade ein Geschäftsmodell, das häufig funktioniert für relativ große Vereine, die dann daraus irgendwelche Vereinkonglomerate internationaler Art stricken. Sei es jetzt sowas wie die City Football Group zum Beispiel, wo du dann Manchester City hast, du hast Melbourne City, du hast den New York City FC, du hast natürlich sehr, ne, also hier in Deutschland auch sehr präsent dann Red Bull, wo du dann RB Leipzig hast, du hast RB Salzburg, du hast die New York Red Bulls und du hast auch Red Bull zum Beispiel irgendwo in Sao Paulo. Und solche Sachen greift dann natürlich, oder das greift eben auch in einem etwas kleineren Rahmen irgendwie mit einer Kooperationspartnerschaft von dann nicht ganz so großen Vereinen hier in Deutschland, die dann trotzdem versuchen, da noch ein Maximum für sich rauszuholen. Und da stelle ich mir dann persönlich auch einfach die Frage, was hat ein Schalke 04, die jetzt gerade ja noch Zweitligist sind, sicherlich ein großer Verein und so weiter und auch einer mit einer sehr starken Nachwuchsabteilung, von einer direkten Kooperation einfach mit einem mehr oder minder fast schon US-Amateurteam. Ne, da geht es dann wirklich um den Markt, darum, sich irgendwie anders zu positionieren. Und offiziell in diesen ganzen Pressemitteilungen geht es auch darum, Wissen auszutauschen, um voneinander zu lernen. Was auch immer Schalke 04 von fucking Monterey Bay lernen soll, außer vielleicht, wie der Dollarkurs ist oder so, oder wie man den eigenen Schulen Leute erschießt, weiß ich nicht.
Wow. Und
es, ja, keine Ahnung, was, also, ne? So, es ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, solche Kooperationen gibt's sonst auch von allen anderen Fußballvereinen hier, selbst wenn die eben in dieser Konglomeratsorte des Bösen vielleicht nicht so ganz im Kopf von allen Leuten verankert sind. So, jeder andere Bundesligist hat auch irgendwelche Kooperationen irgendwo laufen, wo sie dann wirklich versuchen, Leute auszuleihen, wo sie früh auf Scouting-Netzwerke und so weiter zurückgreifen, um dann da von dort auch schon früh andere Spieler ranzukriegen und so, um dann noch größer zu werden, als sie eh ohnehin schon sind. Also das ist irgendwie eine Bewegung auch im internationalen Fußball, die ich persönlich wieder irgendwie negativ sehe. Ne? Finde ich nicht so geil.
Okay. Weil
vielleicht brauchen andere Vereine und andere Spieler ihre guten, oder ne, andere Vereine ihre guten Spieler ja selber auch. Kann ja sein. Ja. Vielleicht hätten die da selber gerne noch was von. Aber es greift um sich. Und auch Schalke macht mir sowas mit.
Ja.
Magst du Schalke?
Ehrlich gesagt nicht, ne.
Okay. Schalke oder Dortmund?
Dortmund, ganz klar.
Wirklich?
Okay. Ja. Ja. Da bin ich echte Liebe. Das weiß man doch.
Echt, echt. Hilfe, okay.
Dann kommen wir zum Thema Gaming. Und da ist gestern quasi, wie soll ich sagen, also im Blizzard-Universum eine Bombe geplatzt. Sie wurde sehr groß erwartet. Gestern gab es quasi eine Keynote, würde man sagen, oder eine Pressekonferenz oder eine, wie immer man es nennen will. Es wurde quasi aufgezeichnet, aber ja, also sehr gut gemacht. Es ging um das 30-jährige Jubiläum von Diablo, vom Diablo-Franchise. Und es kamen mehrere dicke News zum Thema Diablo. Der Schocker war gleich mein geliebtes Diablo 2. In diesem Fall natürlich Diablo 2 Resurrected. Da wurde das erste Mal seit 25 Jahren eine neue Klasse angekündigt, nämlich der Warlock.
Moment.
Ja.
Für ein Spiel, das über 20 Jahre alt ist.
Ja.
Kommt einfach so ein fetter Content-Patch da rein?
Ja. Ja, aber der kostet auch 30 Euro. Das darf man immer nicht vergessen. Ach, ja. Das ist, ist keine pure Liebe. Ist keine pure Liebe. Also es, also
das,
es
wird, das so, ist es nicht wird groß, so ein bisschen Dortmund dann.
Es ist ein bisschen wie ein Add-on verkauft. Das Ganze ist also ein Mega-Patch. Es kommt nicht nur der Warlock rein, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Quality of Life Sachen. Es gibt neue Runenwörter, es gibt neue Items, es gibt neue Überbosse und so weiter. Also das, was alle Diablo 2 Fans sich schon immer wünschen. Und jetzt bekommen. Ne? Man kann selber überlegen, will ich das Warlock-Add-on spielen, Reign of the Warlock heißt es, oder will ich das klassische Diablo spielen? Man kann das einfach, wenn man Charakter eingibt, kann man das einfach für sich quasi einstellen. Was mich sehr also ich war natürlich mega gehypt, weil jeder weiß, dass für mich Diablo 2 das beste Spiel aller Zeiten ist, mit WoW Stimmt. zusammen. Und ich das immer sehr genieße, das zu spielen, gerade wenn so ein bisschen Leerlauf ist. Und die hatten es noch nicht ausgesprochen. Da hatte ich schon dieses Add-on gekauft und eingeloggt so. Und dann sah ich aber, dass die alte Season gestern ausgelaufen ist und die neue Season erst am 21. anfängt. Und dann habe ich gedacht, das hat bei mir komplett den Hype gekillt, weil ich gedacht habe, was ist das wieder für ein bescheuerter Blizzard-Move? Da hat man jetzt einen Hype, kann das mitnehmen, kann alle dazu bringen. Also aber warum soll ich denn?
Nicht spielen, oder?
Ich kann das spielen, aber es macht keinen Sinn, es zu spielen, weil die neue Season erst in 9 Tagen anfängt. Und ja, Atze hat schon irgendwie so Blizzard White Knight mäßig dann, als ich das auf Twitter geschrieben habe, gesagt, ja, vielleicht wollen die noch mal testen die Klasse und so, wo ich dann gedacht habe, ja, aber hä, wir sind jetzt Beta-Tester oder was? Also das haben sie mit Diablo 4 auch schon mal gemacht. Sie haben es released und dann. Ohne irgendeine Season und dann ging die erste Season los. Das heißt, du hast quasi zweimal dein Char hochspielen müssen. Und damals war das noch richtig aufwendig, in Diablo 4 einen Charakter hochzuspielen. Also, ich finde es eine saudumme Aktion, weil ich gerne wirklich losgelegt hätte. 4 Stunden oder so. Ich hatte so Bock darauf, das zu zocken. Aber als ich dann gehört habe, ja, die andere Season ist vorbei und die neue beginnt erst am 21., habe ich gesagt, ja, prima, dann spiele ich das halt erst am 21. Also, haben mir quasi den ganzen Enthusiasmus geraubt. Ich kann mich jetzt auf die neue Season freuen, dann den Warlock und viele von meinen Freunden, die, also zum Beispiel Dennis, der auch Diablo verrückt ist, hat ihn angespielt, aber hat mir heute geschrieben, er konnte sich auch nur bis Akt 2 motivieren. Das ist ja halt das Problem, ne? Das macht halt keinen Sinn, dann irgendwie die Klasse zwischen zwei Seasons zu releasen. Weil dann spiele ich sie ja einmal hoch und dann fängt er die neue Season, dann spiele ich sie nochmal hoch. Also es macht keinen Sinn. Wieder typisch Blizzard.
Das macht viel Spaß.
Den eigenen Hype komplett kaputt gemacht. Und das geht, glaube ich, vielen so da draußen. Ansonsten haben sie, was sie gemacht haben, ist, sie haben jetzt, das fand ich eine witzige Aktion, haben gesagt, wir machen es einfach so, in allen Diablo-Spielen, die es momentan gibt, außer Diablo 3 und Diablo 1, weil das ist ja, gibt ja kein Remake davon, noch nicht, haben sie gesagt, der Warlock ist die neue Klasse.
Kann das passieren?
Ich hoffe. Ich persönlich hoffe das, ja. In guter Grafik, so wie es mit Diablo 2 gemacht haben, wäre ein Traum von mir.
Ja. So wie du das jetzt hier darstellst, scheint das ja schon ein massiver Push einfach für die Marke Diablo gewesen zu sein jetzt, oder
ja,
nicht?
Ja. Also sie haben auch gesagt, pass mal auf, zum neuen Addon kommt der Warlock auch in Diablo 4. Das heißt, das neue Addon, was jetzt im April, glaube ich, erscheint, ist, also neben dem Paladin, den man schon spielen konnte, hat der Warlock die neue Klasse. Ja, also quasi auf einmal das Gute mit dem Licht und der Gegenpart dazu, das böse Warlock, der Hexenmeister, mit seinen Dämonen, die er beschwören kann, beziehungsweise übernehmen kann und so. Und dann haben sie noch gesagt, ja, okay, das Mobile Game spielt eh keiner mehr, hat keiner mehr Bock drauf, außer ein paar Verirrte, aber da machen wir den Warlock auch. Aber da haben wir gerade erst eine neue Klasse released, das heißt, der Warlock kommt erst im Sommer da. Aber in allen drei aktiven großen Diablo-Franchises gibt's den Warlock jetzt als neue Klasse, was eigentlich eine witzige Idee war. Also ich fand's ganz gut. Und es gab eine tolle Cinematic dazu. Eigentlich alles richtig gemacht und ja.
Finde ich krass, ehrlich gesagt.
Haben sie ein bisschen über das D4-Addon noch gesprochen, irgendwie, dass es da auch ein paar Quality-of-Life-Änderungen geben wird und dass man irgendwie den Content, also die verschiedenen Sachen skillen kann. Du kannst Held-Heights jetzt skillen und so weiter. Was da passieren soll. Also die haben da ein paar wirklich gute Sachen gezeigt. Ich war nach der Keynote oder wie immer man das nennen will, nach der Videokonferenz oder der Presseerklärung, Sitzung, war ich ja total gehypt. Ne? Als die-hard Diablo-Fan fand ich das alles super. Also bis auf diesen einen Dings, dass ich den Warlock jetzt noch nicht spielen kann, aber ist ja egal. Ich meine, jeder weiß, dass ich exzessiv Diablo immer spiele, Diablo 2. Und ja, dann warte ich halt noch 9 Tage, bis die Season losgeht, auch wenn es mir schwerfällt. Und da gibt's wahrscheinlich schon Guides für den Warlock, dann weiß ich wenigstens irgendwie, was der stärkste Bild dafür ist. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So.
Verstehe. Also ja. Für mich klingt das echt erstaunlich, ehrlich gesagt.
Ja, es gab viele, die gehofft haben, dass es irgendwie eine Diablo-Serie gibt. Sie haben sehr cool das Ding ist geschlossen. Als die Pressekonferenz vorbei war, oder das Video, was lief, dann standen alle zusammen, für die Game Director der verschiedenen Spiele. Und dann sagte der, wow, wenn die das feiern, was meint ihr erst, wie die abgehen werden, wenn wir auf der BlizzCon das und das announcen werden? Und kurz bevor er das benennen konnte, was, kam der Cut. Ne? So von wegen, wir haben ein ganz großes Ding auf der BlizzCon für euch. Und was das sein wird, das darf man gespannt sein. Kann natürlich heiße Luft sein. Aber ja, die Spekulationen gehen halt los irgendwie. Da redet man von einer Diablo-Serie, die kommen könnte. Oder von einem Diablo-MMO oder von einem ganz neuen Diablo-Spiel. Keine Ahnung, auf der BlizzCon wird auf jeden Fall was Größeres in Sachen Diablo announced.
Wie wär's, wenn man mal Diablo irgendwie versucht, in so einen Mobile-Markt reinzubringen? Das wäre doch bestimmt ein Spiel, dass die Leute
richtig lieben, oder? Das ist ein ganz gutes Ding. Ne? Das ist natürlich die Befürchtung. Weil, ne, was sie Diablo Immortal gemacht haben, da gibt's ja schon das Mobile-Game für. Ne? Es gibt ja Diablo Immortal, was das Mobile-Diablo ist. Aber es könnte sein, dass es wieder ein scheiß Mobile-Game wird im Diablo-Universum. Und das wäre natürlich dann wieder die komplette Selbstgeißelung von Blizzard, wo dann die ganzen Diablo-Fans wieder sagen würden, wie schon bei Immortal, ja, fickt euch, machen wir nicht, könnt ihr knicken.
Aber diesmal kannst du es nur spielen, wenn du noch ein altes Blackberry hast.
Ja. Keine Ahnung. Also man darf gespannt sein, was in der BlizzCon im September ist, die, glaube ich, in Sachen Diablo announced wird. Man hat es auf jeden Fall jetzt angeteasert. Und das, was gestern kam, war natürlich für alle Diablo-Fans, die sehr lange gerade in Diablo 2 ohne Content ausgekommen sind, war das natürlich eine Riesensache. Ich habe auch mega Bock auf den Warlock. Aber wie gesagt, ich warte jetzt noch 9 Tage.
Ja. Wirst du schaffen. Ich glaube.
Werde ich schaffen, ja. Und um mal wegzugehen von Blizzard und Diablo, für uns Pokémon-Fans ist auch einiges im Anmarsch. Da wurde vor einiger Zeit eine Leak-Liste veröffentlicht. Ob die stimmen oder nicht, weiß man nicht. Aber da wurden ganz große Sachen announced irgendwie. Da ist die Rede von einem Pokémon-MMO, was durchaus Sinn machen würde, ne? Mit den ganzen Pokémon dann MMO-mäßig. Nee, sowas gibt's noch nicht.
Interessant.
Ansonsten gibt es ganz viele Gerüchte, dass alte Pokémon-Spiele auf die Switch jetzt kommen werden. Die haben Leak mit den Daten und den Veröffentlichungen. Der Leak besteht daraus und da waren, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Rubinrot oder so und Smaragdgrün, dass das auf die Switch kommt als nächstes. Quasi, ich weiß nicht, ob es ein Remake ist oder ob sie das Spiel 1:1 einfach so lassen, wie es ist und portieren, keine Ahnung. Wie gesagt, die Rede ist von einem Pokémon-MMO. Und was safe ist für das Jahr, das weiß doch, glaube ich, jeder am 5. März, also relativ zeitnah, kommt dieses Pokopia, was so ein bisschen so ein, wie man es von den Mobile-Farming-Games kennt. Ne? Also du hast so eine Farm und es gibt da schon sehr, sehr geile Trailer, wie es aussehen wird. Irgendwie, du musst dann aus der kaputten Pokémon-Welt musst du wieder mit Leben füllen, musst alles wieder aufbauen, musst die Felder quasi bewässern und was anbauen. Und wenn du es gut machst, kommen immer neue Pokémon. Also dieser Kampfaspekt spielt zum ersten Mal keine Rolle, sondern es ist Farmville quasi im Pokémon-Welt. Und ich weiß, dass Leo das lieben wird. Also ich habe schon vorbestellt, Pokopia, 5. März. Die Preise lassen mich immer so ein bisschen schlucken, weil ich immer so denke, mein Gott, ey, das war doch auch mal anders. Also 70 € für so ein Spiel ist immer so, wow. Aber gut, warum soll Nintendo sagen, unsere Spiele gibt's weiter zwischen 30 und 50 Euro, wenn alle anderen irgendwie, sagen wir mal, PlayStation oder so ihre Spiele für 80 Euro raushauen? Ne? Irgendwann müssen sie auch mal nachziehen. So, es ist halt, wie es ist. Ansonsten heißt die 10. Generation, das neue offizielle Pokémon-Spiel wird Pokémon Wind oder Pokémon Waves heißen, kommt Ende 2026, also die 10. Generation. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und für alle, die jetzt richtig gehypt sind auf Pokémon, am 27.02. um 15 Uhr deutscher Zeit gibt es den großen Pokémon-Stream, wo all diese Sachen announced werden, die jetzt noch geleakt sind oder die jetzt noch nicht klar sind. Natürlich ist das auch der Stream bezüglich des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon, habe ich hier ja schon oft erwähnt. Das heißt, die ganzen Kooperationen werden dann wahrscheinlich auch announced. Da wird's für alles irgendwas Schönes geben, ne? Für alle Spiele irgendwie, keine Ahnung. Und auch, keine Ahnung, ist Merch, habe ich schon bei einem Influencer oder Content Creator auf TikTok gesehen. Der hatte schon Vorlagen davon. Wie die Pullover aussehen, hätte ich gerne, dass einfach so der Schatten von Pikachu drauf oder dieses 30-Jahre-Logo, finde ich ganz schön, schön schlicht. Also da wird einiges kommen für Pokémon-Fans da draußen und Leo und ich fiebern der Sache entgegen. 27.02. 15 Uhr auf Twitch oder offiziell bei Nintendo. Ja. Das zum Thema Gaming von meiner Seite aus.
Und vor allem zum Thema Pokémon, ne?
Zum Thema Pokémon.
Also, so ein Thema, also das ist eins der Spiele, das mich sonst mal fasziniert hatte damals, aber ich hatte auch nie eine Nintendo-Konsole und ich war ja durchaus auch jemand, der angesprochen wurde damals auch von so erste Generation Pokémon, einfach weil ich in dem entsprechenden Alter geboren wurde, war mal Pokémon Snap. Das war so ein Spiel,
das Foto.
Wo man einfach Fotos gemacht hat, immer, wo man auf so einer Lore durch die Gegend gefahren ist, um dann irgendwelche Pokémon halt in der Wildnis einfach.
Aber da gab es doch ein Remake, oder?
Kurzen? Ich glaube, ich meine, da gab es irgendwann ein Remake, aber ich bin mir nicht sicher. So, das ist einfach. Falls irgendjemand sonst irgendwelche Tipps dazu hat, wie man das sonst sinnvoll irgendwie emuliert, vielleicht auf seinem PC oder sowas spielen kann, sagt gerne Bescheid, ne? Also, das würde mich sonst mal interessieren, tatsächlich. Also vollkommen unironisch. Weil das fand ich sonst als Spielkonzept einfach spannend.
Wir sind jetzt mit Pokémon Legends Set bis A durch. Also wir haben die Story zumindest beendet. Wir haben jetzt den DLC runtergeladen, der auch nochmal 30 Euro kostet. Nach der Story ist es so, dass es quasi erweitert wird, dass du so Dimensionsrisse erzeugen kannst, wo du halt in speziell. Es ist wieder ein bisschen bescheuert. Irgendwie über das Schabernack-Pokémon. Also. Gibt so ein Schabernack-Pokémon, was dann wo du musst spezielle Donuts machen mit unterschiedlichem Geschmack. Und das gibst du diesem, ja, es ist ein bisschen weird, da gibst du diesem Schabernack-Pokémon und der kann dann diese Dimensionsrisse erzeugen. Und in diesen Dimensionen sind dann irgendwie teilweise legendäre Pokémons, die im Spiel noch nicht vorgekommen sind. Also es ist ganz nett, es klingt total nach Grind und ätzend, aber wir haben ganz viel Spaß daran, weil nur man nicht weiß, was drin ist. Ne? Es kann Rayquaza drin sein, es kann jedes Pokémon drin sein. Und die Lore ist halt irgendwie, dass diese Risse geschlossen werden müssen. Es ist ein großer Riss in der Mitte der Map, der muss geschlossen werden. Also du hast eine neue Kampagne quasi und die Kampagne geht weiter. Und es war ein fantastisches Spiel. Es haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass der Pokémon-Commercial, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast beim Super Bowl, mehr gekostet hat als die Entwicklung an Legenden ZA. Weil da irgendwie unter anderem Jamal, wie heißt der? Ja, der Teenie-Star von Barcelona, Lamine Jamal, dass der irgendwie unter anderem sein Lieblings-Pokémon verraten hat. Und dann war da Cardi B dabei und dann war da der Promi dabei und alle haben ihr Lieblings-Pokémon verraten. Richtig. Und der Spot ging eine Minute lang und hat, glaube ich, weiß ich nicht, 16 bis 30 Millionen oder so gekostet. Und die Entwicklung, also mit den Stars noch, ne, der muss ja auch noch bezahlen. Und die Entwicklung zu Pokémon ZA hat, glaube ich, weniger gekostet, 13 Millionen oder was weiß ich was. Und da haben sich viele drüber aufgeregt, mach doch lieber das Geld in die Spiele, statt irgendwie so einen Quatsch zu machen. Aber ja, Marketing ist halt auch nicht so unwichtig, ne? Von daher. Wie dem auch sei, wir haben Legenden Z und A unglaublich genossen. Es ist ein fantastisches Spiel. Es ist mal was ganz anderes, dass du nicht mehr diesen rundenbasierenden Kampf hast. Anfangs fanden wir es ganz kacke. Wir haben uns aber nach und nach in dieses Spiel verliebt und also ich kann es jedem nur empfehlen, der Pokémon mag, mal in ZA reinzugucken. Hat sich echt gelohnt. Ja.
Und was ist dein Lieblings-Pokémon?
Wir haben uns in Kamerupt sehr verliebt, weil das so ein Arounder ist. Kamerupt sieht aus wie
Was ist dein Lieblings-Pokémon, nicht wir?
Ja, aber
schon deins.
Ja, aber ich sag ja gerade, also wir beide haben uns darin verliebt, weil das in unserem Team ist und weil der so viele verschiedene coole Attacken hat und uns immer gecarried hat. Das ist so eine orangene Kuh, würde ich sagen, mit zwei Vulkanen auf dem Rücken. Die gibt's in Pokémon Go auch. Und die kann man dann halt.
Mit zwei Bergen.
Ja, so ungefähr. Aber ja, wir finden das beide ganz, ganz toll und haben uns auch versucht, dann in Pokémon Go zu jagen und das zu bekommen. Leo hat's schon bekommen. Ich habe geguckt, es gibt auch eine richtig coole Karte dazu für unsere Sammelleidenschaft. Die ist aber noch ein bisschen zu teuer. Ich warte, bis die ein bisschen fällt. Und mein persönliches Lieblings-Pokémon ist, würde ich sagen, Glurak. Ich weiß, es ist langweilig, und so Mainstream-Glurak geil zu finden. Aber ich habe seit neuestem sammel ich Karten von der Pflanzenentwicklung von Evoli, Fulipurga oder so heißt die. Die finde ich extrem schön und habe es auf eine Karte abgesehen, die leider sehr teuer ist, aber die unglaublich gut ist. Auf die spare ich jetzt. Mhm. Und ich habe jetzt eine ganze Seite von irgendwie Evoli-Pflanzenentwicklung in meinem Album gemacht. Weil es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Karten davon gibt. Ich bin ja eh ein großer Evoli-Fan. Aber ich würde trotzdem sagen, mein Lieblings-Pokémon ist Glurak, weil es einfach die schönsten Karten von Glurak gibt.
Weil es die schönsten Karten von Pokémon gibt. Okay, ja. Na gut, so.
Glurak ist halt auch der Liebling der Company. Mhm. Und die tollsten Karten hat gefühlt immer Glurak, optisch. Und daher.
Naja. Fair.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss. Wir sind jetzt schon über der Zeit. Naja, über der Zeit geht ja gar nicht. Wir sind über einer Stunde. Gehen wir zum Serien- und Filmebereich. Und da bin ich also sowas von gehypt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei irgendeiner anderen Serie, vielleicht Mandalorian, aber sonst bei keiner Serie nach Game of Thrones so eskaliert bin vor dem Bildschirm wie bei der vierten Folge von A Knight of the Seven Kingdoms. Hast du schon die vierte Folge gesehen?
Klar.
Also das Ende, ich will dir nichts spoilern, ihr Lieben, das Ende ist, ich bin ausgerastet hier vor dem Fernseher. Für mich ist das eine 10 von 10 Folge und die Community hat es auch sehr gefeiert. Ich hab's von der ersten Folge an gesagt, habe ich schon diese Magie gespürt. Das ist eine richtig, richtig geile Serie. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, ihr Lieben, ich weiß nicht mal, wie viele Folgen es gibt, weil wir sind jetzt schon bei 4. Wenn es nur 6 gibt, wäre das irgendwie ein bisschen boring. Keine Ahnung, ob man jetzt wieder sagt, wir machen nur 6 und teilen es dann wieder auf 27 Staffeln auf, um das irgendwie zu stretchen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber die Serie, die vier Folgen, die es jetzt kam, es ist eine fantastische Serie.
Also es gäbe noch genug Material auf jeden Fall, ne? Also weil das muss man ja auch sagen, für alle Leute, die es nicht wissen, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, es gibt dafür natürlich auch einfach die Buchvorlage. So, dementsprechend gut, glaube ich, kann man auch sagen, ist dann einfach tatsächlich diese Serie, weil sie relativ nah am Originalmaterial auch gehalten ist, ne? Und dann war, glaube ich, Game of Thrones sowieso auch schon immer das Beste. Muss man klar sagen, weil also gibt es ja auch wahrscheinlich kaum andere Meinungen für die letzten Staffeln von Game of Thrones, war es ja so ein bisschen wie Hunde treten einfach.
Sehe ich anders, aber ist okay, es haben sich viele darüber aufgeregt.
Ja. Fair. Aber angenommen, du müsstest halt davon ausgehen, okay, welche Staffeln von Game of Thrones fandst du besser als andere, dann würden zumindest wahrscheinlich die wenigsten sagen, ja, so die letzte Staffel war echt das Beste, was ich hier gesehen habe. Würde ich schätzen, aber es, ja.
6 Folgen, tatsächlich. Wow. Okay. Ja.
Ja, aber da gibt's auf jeden Fall noch genügend Möglichkeiten.
Da gibt's dann wieder einen bösen Cliffhanger. Also wirklich nur noch 2 Folgen. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse diese minimalistischen Staffeln. Das triggert mich schon wieder jetzt, ganz ehrlich. Als ich aufgewachsen bin, gab's keine Serie, die unter 20 Folgen pro Staffel hatte. Das gab es nicht. Und dieser Trend, jetzt 6 Folgen Staffeln zu machen,
Viele von den Serien fandst du denn richtig geil auch?
Ja, alle damals.
Echt?
Damals konntest du die Welt noch entdecken, da konntest du noch innovativ sein. Heute gab's ja alles schon mal irgendwie. Das sind irgendwie Sequels oder Prequels. Ist doch jetzt auch so. Aber also 6 Folgen finde ich zu wenig. Also,
weil's ja besser funktioniert auch, ne?
Guck mal, jetzt die fünfte wird wahrscheinlich dann die Schlacht sein.
Ja,
so. Safe. Ist ein Spoiler?
Nö.
Ein bisschen. Und dann hast du noch eine Staffel irgendwie für das Turnier.
Eine Folge.
Und dann ist vorbei.
Ich will jetzt nicht spoilern, aber das Turnier spielt nicht mehr so die große Rolle dann. Das ist,
okay.
Da musst du dir keine Sorgen machen.
Okay, du hast das Buch gelesen, sagst du?
Ich bin mit dieser Geschichte vertraut, ja.
Okay, super. Gut, dann, ich bin gespannt, was noch kommt. Ich kann jedem nur empfehlen, holt euch HBO Max. Kann man mittlerweile auch in Deutschland abonnieren. Man denkt immer so, ja, das müssen wir das Sky abonnieren.
Oder Fahrt auf hohe See, das geht auch, ne? So. ist doch so, ist doch so. Was muss ich euch erzählen?
Jetzt verstehe ich erst.
Müsst ihr nicht explizit machen, so wenn ihr, ne, wenn ihr den entsprechenden Hafen kennt, in dem ihr einkehren müsstet, werdet ihr es auch schaffen. So.
Ja, aber wenn ihr auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock habt, so wie ich, dann könnt ihr auch gerne irgendwie einen Zehner bezahlen bei HBO Max oder ein kostenloses Probeabo sogar. Und dann wartet ihr noch 2 Wochen, bis alle 6 Folgen sind, zahlt einen Zehner, guckt das durch. Auf HBO Max gibt's auch die eine oder andere gute Serie, die man dann noch für die 10 € mitnehmen kann. Und ja, das lohnt sich.
Also, macht, wie ihr wollt.
Macht, wie ihr wollt. Genau, sage ich auch. Du hast hier noch 2 weitere Sachen.
Termine. Ja.
Ja. Du hast hier noch 2 weitere Sachen eingetragen. American Underdog, was ist das? Was ist das?
Das ist ein Biopic von Kurt Warner. Dem vielleicht der ein oder andere was sagt, das habe ich jetzt auch im Rahmen vom Super Bowl halt gesehen, der im Wesentlichen ein Quarterback ist oder war vor allen Dingen Anfang der 2000er Jahre, ist er ein bisschen beliebter geworden und hat auch dann Super Bowls nicht nur gespielt, sondern auch mal gewonnen. Und wirklich also ein Biopic, wo so seine Geschichte nacherzählt wird und die ist deswegen einigermaßen interessant. Jetzt ist er mittlerweile als Experte auch häufig eben im Football-Geschehen in den USA einfach verankert, wo sie regelmäßig so Warner's Corner haben und so weiter, wo er regelmäßig auch unterschiedliche Quarterback-Plays und so von Leuten orientiert und einsortiert vor allen Dingen. Das Interessante an seiner Geschichte ist aber, er ist ein Undrafted-Spieler gewesen. Also er ist ein Spieler, der aus einem College kam, auch schon aus keinem sehr guten College und wurde dann komplett nicht gedraftet. Also der wurde auch, ne, der ist dann auch nicht zu, also jedenfalls nicht zu vielen unterschiedlichen Trainings oder so eingeladen worden. Also der hatte nicht viele Chancen, sich irgendwo zu beweisen bei irgendwelchen Teams in der NFL als solches. Und hat dann währenddessen einfach andere Sachen gemacht. Er hat unter anderem dann auch mal im Supermarkt gearbeitet. Der hat bei so einer letztendlich irgendwie Arena-Variante von Football hat er mitgespielt, um schlussendlich irgendwann nach ein paar Jahren doch von einem NFL-Team zumindest mal die Chance bekommen zu haben, so ein Tryout zu machen. Ne? Also wirklich sich einfach mal zu beweisen beim Trainingscamp. Was dann so weit geführt hat, dass er irgendwann für dieses Team sogar der Starting Quarterback wurde und mit diesem Team dann einen Super Bowl gewonnen hat. Und das ist halt wirklich, das ist die
Cinderella-Story.
Underdog-Story so, genau. Ja. Ja. Also die absolute Story auch davon, von jemandem, der auch ganz faszinierender Typ ist auch, der sehr interessante Entscheidungen auch in seinem Leben gefällt hat. Und jeder, der das mal so ein bisschen Hollywood-mäßig irgendwie ne, aufgearbeitet sehen möchte in einem kurzweiligen Film, ist da relativ gut bedient auch. American Underdog kann man schon machen.
Wo läuft das?
Ist nice, habe ich gesehen bei Amazon Prime auch.
Oh ja, okay.
Aber das ist, ja, je nachdem, wo ihr nachguckt. Ne, wenn ihr wollt, findet ihr es natürlich auch auf hoher See oder was weiß ich wo, ne? Also.
Oh.
Aber so ein bisschen, also ihr müsst nicht die letzten Football-Nerds sein, um diesen Film gut finden zu können, weil es einfach, es ist wirklich genau diese Story, die man auch sehen will. Super.
Okay. Dann gibt es immer wieder einen neuen Spider-Man-Film, nicht den neuen großen, sondern es gibt Spider-Noir mit Nicolas Cage. Habe ich auch schon das eine oder andere von gesehen. Erzähl.
Ja. Also das ist zumindest ein Trailer, über den ich gestoßen bin, wo ich gedacht habe, das finde ich irgendwie weird, weil ich sonst auch mit Marvel nicht mehr so richtig viel anfangen kann. Ist einfach wirklich ist eine Spider-Man-Serie, die angekündigt wurde, die jetzt irgendwie Ende Mai kommen soll, die komplett im Noir-Style gefilmt ist. Also ich weiß nicht mal, wie das tatsächlich funktionieren soll. Und natürlich ist Nicolas Cage mit dabei, der absolute Meme-Lord auch aus Anfang der 2000er, glaube ich. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, aber alleine wegen des Stils und weil für mich persönlich auch in meiner subjektiven Wahrnehmung Spider-Man immer noch einer der interessanteren Helden einfach oder Superhelden grundsätzlich war, zusätzlich mit Nicolas Cage, werde ich mir das garantiert auch angucken. So, und das hat auf nichts anderes Marvel-Technisches in den letzten 5 Jahren mal zugetroffen. Da bin ich schon tatsächlich gespannt drauf. War einfach nur schwarz-weiß. Du hast irgendeine Spider-Man-Geschichte, die nur in schwarz-weiß auch erzählt wird und mit dieser, ne, mit dieser wirklich Stimmung, als wärst du in so einem, weiß nicht, 20er Jahre fast Detektivkrimi oder so drin. Keine Ahnung, was das wird, aber es klingt wild, es sieht wild aus und es hat mich jetzt schon komplett gefangen auch. Es wird großartig.
Klingt, also, ich hab da jetzt nicht so Bock drauf. Aber
okay. Sprich dich überhaupt nicht an. Bist nee. Du kein Fan von so Noir-Filmen?
Nee, überhaupt nicht.
Weil das auch wirklich, das ist so ein Genre, hin und wieder kriegt mich das so richtig. Weil das ist einfach, das ist so richtig, sich fallen lassen in so eine Welt rein, das klappt auch mit Filmen bei mir dann exzellent gut. Und wenn das wirklich eine vernünftige Geschichte um Spider-Man irgendwie sein soll, da hätte ich schon Bock drauf. Es gibt auch so ein richtig geiles Videospiel, natürlich mit L.A. Noir, hat vielleicht auch der eine oder andere von euch mal gespielt. Kommt, ich weiß nicht ganz genau, irgendwie so von 2008 bis 2010, irgendwie so in diesem Bereich ist das, glaube ich, rausgekommen. Auch von Rockstar, ne? Also die ja sonst GTA und so gemacht haben und Red Dead Redemption und so ein Zeug. Und das ist auch ein Spiel, das kann man auch heutzutage noch spielen, weil es einfach wunderbar komplett im Noir-Stil gemacht ist. Auch mit sehr, sehr vielen Schauspielern aus der Serie Mad Men, die vielleicht auch der ein oder andere ja kennt. Ja. Die dann da alles direkt einfach mitspielen und so. Das ist wirklich, das ist großartig. Das ist ein Vibe. Mir macht das nur Spaß. Muss ich ehrlich gestehen. Und sowas habe ich, also ich, mir ist nicht bewusst, dass es sowas überhaupt in diesem Genre schon gegeben hat. Oder kennst du irgendeinen Noir-Film mit irgendeinem Superhelden? Ist das irgendwie, ist das irgendwas, was ich schon mal, also was, was grob vielleicht in so eine Richtung gehen könnte, ist Watchmen. Ja, aber stimmt. Watchmen auch ein richtig merkwürdiger Film so gewesen. Also, aber der hatte auch was. So, der war zumindest definitiv erinnerungswürdig. Und wenn Spider-Man das irgendwie in diesem Kontext auch schaffen kann, ey, warum nicht? Warum nicht? Einfach mal wieder einen denkwürdigen Marvel-Film oder Marvel-Serie in diesem Fall soll es ja dann sein. Halte ich nicht für schlecht.
Ja. Kannst ja berichten, wie das dann ist. Vielleicht ist das ja die Serienüberraschung des Jahres. Man weiß es ja nicht.
Ey. Was sollte es sonst sein, ne?
Also. Scheiße. Könnte es sein. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Es sei denn, du hast noch irgendwie einen Schwank aus deinem Leben oder willst du mir erzählen, welche Pokémon-Karte du dir endlich gekauft hast?
Nee, also ansonsten kann ich sonst sagen, hier ist ja gerade richtig Fasnacht. Ne? Heute ist Weiberfasnacht. Und also alle Leute sind schon, also ich bin ein bisschen auch in Mainz heute unterwegs gewesen. Hier ist nur Party schon. Es ist komplett wild. Die sind nur wieder alle Leute in allen Kostümen. Alle finden es total normal. Alle saufen sich schon einfach mittags komplett einreihen. Es ist gute Laune. Überall keine Busse fahren mehr richtig. Hier arbeitet keiner mehr so richtig in dieser Stadt. Es ist ein Vibe. Es ist großartig irgendwie auch.
Klingt eigentlich ganz nett. Ich glaube, das könnten wir auch mal gebrauchen irgendwie. Mal diese ganzen Grabenkämpfe politisch, rechts, links, jada, jada, einfach mal alle, so wie 2006 zur WM, einfach mal alle zusammen feiern. Das könnten wir ganz gut gebrauchen, auch hier.
Also hier, hier führt das ja auch sehr, sehr viele Leute einfach zusammen. Es soll ja auch eigentlich immer was Zusammenführendes sein, so deswegen kann sich ja jeder einfach verkleiden, wie er will. Und dass dann wirklich auch jeder Bus schon wieder mit der Hälfte von wirklich allen möglichen Fantasiefiguren auch zusammengefüllt ist, ist einfach witzig. Alle haben Spaß, so, es ist irgendwie cool. Ich liebe das auch. Also ich mache nicht so gerne mit, aber ich finde es super, wenn das alle anderen machen. Ich habe keinen Bock, mich zu verkleiden.
Du bist natürlich
das,
auch Norddeutscher, das darf man nicht vergessen. Ne? Da ist schon.
Ich habe, also ne, ich bin ja norddeutsch geprägt zumindest. Ich bin mittlerweile.
Du bist Norddeutscher. Norddeutscher.
Das ist eine der schlimmsten
Beleidigungen. Das kannst du dir einfach nicht aussuchen, nur weil du es nicht sein willst.
Ich habe heute jemanden hier empfangen, auch der aus Norddeutschland heute angereist ist. Insofern, für den war das auch das erste Mal, dass er sowas sieht und er hat gesagt, das ist vollkommen wild. Wirklich vollkommen wild, aber fand das auch mega geil. Weil halt noch nie vorher gesehen, weil in Norddeutschland gibt's sowas halt einfach nicht, ne?
Ja, also ich wüsste auch nichts, was gegen Betrunken, also natürlich werden da Leute, die betrunken sind, auch aggressiv werden, aber ja, also gegen was gegen irgendwie viele Leute, die zusammen feiern und glücklich sind, was dagegen sprechen würde, theoretisch.
Ja, weiß ich auch nicht. Und wissen die Leute hier auch nicht, deswegen machen sie das auch schon seit sehr vielen Jahren und lassen sich das auch nicht von irgendwem nehmen.
Warum auch?
Insofern, klar. Wenn dann um 12 Uhr halt schon ein paar Leute einfach am Hauptbahnhof irgendwo in der Ecke sitzen, teilweise auch in ihrer eigenen Kotze, dann ist das halt so, ne?
Dann ist das so.
Schon ist immer.
Ist so. Gut.
Als was würdest du dich verkleiden, wenn du dich verkleiden müsstest?
Würde ich inhaftiert werden, wenn ich mit einem Adolf-Hitler-Kostüm da auflaufe?
Ich würde schätzen, ja. Doch.
Schade.
Aber würdest du es trotzdem gerne machen wollen?
Das wäre so meine erste Idee gewesen. Mal gucken. Schwarzer Humor ist so mein Ding, weißt du?
Das würde mich auch nicht wundern, irgendwie so, ja.
Dass das eine erste Idee ist. Ansonsten wäre ich, keine Ahnung. Ich sehe mich als Pokémon, aber als welches weiß ich nicht. Ja.
In so einem großen Pikachu-Kostüm einfach.
Ja, das finde ich, das tragen immer die Weirdos, finde ich. Von daher würde ich das.
Doch.
Ja, aber vielleicht eine andere Form von Weirdos. Ich glaube, ich würde eher mit Star Wars-Kostüm gehen, glaube ich. Ich glaube, ich wäre ein super Imperator.
Stimmt, da bräuchte es auch nicht mehr so viel Make-up, ne?
Ist so, kann ich einfach so in eine Kutte und das Kostüm ist fertig, ne? Weil ich jetzt aussehe irgendwie so alt und gebrechlich, das würde passen. Ja. Okay, ey.
Warum nicht, ne? Vielleicht ist es noch mal irgendwann soweit. Steve Krömer bei Karneval
oder Fastnacht. Ich könnte mich auch als Relaxo sehen. Dann male ich ein bisschen blau an, dann ist es erledigt, ne? Mit meiner Plauze.
Jeder wie er kann.
Ja. Naja, gut. Ich lege mir jetzt erstmal wieder 12 Stunden schlafen und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Spätestens in 2 Wochen, ihr Lieben. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass wir das jetzt hier trotzdem gemacht haben und Macht es gut und bis bald. Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine bitte.